Die Saisonvorschau auf die zweite Bundesliga der Männer 2023-24. Herzlich willkommen zu Millanton Meets, unserer Vorschau auf die kommende Saison. Ich bin Debbie und führe euch durch die insgesamt 19 Gespräche, die Yannick mit GesprächspartnerInnen der 17 gegnerischen Vereine, dem Team des VDS-NDS sowie unserem Taktikexperten Tim geführt hat. In den ersten vier Teilen blicken wir anhand der Spieltage auf die Hinrunde, bevor es im fünften Teil um den magischen FC St. Pauli und Taktik geht. Ihr seid im fünften und letzten Teil angekommen, der sich mit dem FCSP und vielen Fragen rund um Taktik und Kader beschäftigt. Zu Gast sind Michael Kasche und Luca vom VDS-NDS-Format sowie Tim als unser Mann fürs Taktische. Viel Spaß beim Hören!
Auch in dieser Saisonvorschau wollen wir auf die vergangene Saison und die kommende Saison des FC St. Pauli blicken und ich freue mich, dass wir es geschafft haben, einen Termin zu finden, bei dem das gesamte VDS-NDS-Team Zeit und Lust hat, mit mir darüber zu sprechen. Und ich begrüße mal in der Reihenfolge, wie sie hier bei mir im Aufnahmeprogramm stehen. Moin Kasche.
Moin.
Ja, mitten in der Vorbereitung auf den Hamburg-Triathlon hast du noch Zeit gefunden, mit uns zu sprechen. Sehr schön. Und der Michael ist auch da.
Moin allerseits.
Und last but not least, Luca ist auch da. Hi.
Jo, moin.
Sehr schön. Haben wir alle beisammen und fangen doch direkt mal bei Kasche an. Wie würdest du denn in wenigen Worten möglichst auf die vergangene Saison zurückblicken? Du hast damals gesagt, der FC St. Pauli wird ein Dachs wegen seiner kriminellen Aura, die sofort verfliegt, aber er ist streitlustig und aggressiv. Hast du das beim FCSP in der vergangenen Saison gesehen?
Ja, in der zweiten Saisonhälfte. In der ersten Hälfte war ich eher so eine Aura, die sofort verfliegt. Ich muss wirklich sagen, die zweite Saisonhälfte war ich sehr überrascht, dass wir natürlich diese 10-Punkte-Serie hingelegt haben, 10-Siegeserie hingelegt haben. Aber ich glaube, dass ein guter Weg in die Mannschaft geht. Mir tut es persönlich einfach leid, dass Timo Schulz nicht mehr Trainer ist. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Was soll ich sagen? Wirklich, überraschend gute Rückrunde.
Zu den High- und Lowlights kommen wir ja später im Verlauf des Gesprächs noch. Machen wir bei dir weiter, Michael. Du hast damals gesagt, man wird vielleicht eher erst so ein Braunbär, der so Punkte anfrisst. Das hat nicht so ganz funktioniert in der Hinrunde. Aber ich glaube, du hast dich damals auch ein bisschen auf die Saison davor bezogen. Und ein Fuchs sollte der FC St. Pauli in der Saison 22-23 sein. Hat sich das für dich erfüllt und wie blickst du auf die Saison zurück?
Also ich finde ja, der Braunbär und der Fuchs stecken in der Saison bestens drin. Also die Hinrunde Braunbär tief im Winterschlaf sozusagen und sich einen dicken Speck angefressen. Und dann in der Rückrunde zum Fuchs mutiert, der genau wusste, wie er seine Gegner bespielen muss.
Also hat sich voll erfüllt, deine
Voraus. Naja, nicht so ganz, aber ich hätte ja gerne mal den Fuchs für zwei Saisonhälften. Dann wäre das genau mein Ding, glaube ich.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Gespräch es war, die ich jetzt hier im Vorfeld unseres Gesprächs schon aufgenommen habe, aber da habe ich irgendwann gesagt, es wäre einfach gut, wenn wir auch in Deutschland, so wie in Skandinavien, einfach im Jahresrhythmus spielen und nicht von Sommer bis Sommer, dann würden wir wahrscheinlich Champions League spielen.
Ich hoffe ja, dass wir das in der nächsten Saison Vorschau mal nicht besprechen müssen, nicht besprechen müssen, die verschiedenartigen quasi Hinrunden und Rückrunden, dass das vielleicht mal dann irgendwie jetzt demnächst obsolet wird, das Ganze.
Das wäre schön. So,
aber
Luca.
Aber langweilig.
Gut, auf den Ausblick auf die kommende Saison kommen wir später. Luca, du hast damals gesagt, eine Mischung aus Leopard und Koala, also du wünschst dir mehr Leopard. Also angriffslustig, denke ich, und die Gegner angreifen. Wie blickst du auf die vergangene Saison zurück?
Also wenn du mir gesagt hast, drei Worte für die vergangene Saison, also ich hätte vier Worte, eher zwischen Himmel und Hölle. Wenn man mal überlegt, wo wir im November standen, ich meine, wir waren ja Kasche, du warst ja auch da, wir haben es ja kurz gesehen beim 4-4 in Karlsruhe und wir waren, glaube ich, ein Punkt vor Platz 18. Ja. Und da standen wir dann da und dann in die lange Winterpause und du denkst dir, verdammt, das kann doch echt nicht wahr sein, dass du mit dieser Mannschaft, die ja an sich nicht schlecht ist, die ist ja gut, aber dass du da stehst, wo du jetzt stehst. Und ein halbes Jahr später, jetzt, also nach 10 Siegen in Folge, einfach so eine geile, also ich meine, die Mannschaft war ja gut und jetzt noch besser, jetzt zwar mit einem anderen Trainer, aber wo du einfach das Gefühl hast, wer soll uns eigentlich jetzt stoppen? Also ich bin auf dem Fabian Hürzeler Hype Train auf jeden Fall. Und ja. Thema Koala und Fuchs hatte ich gesagt. Ne? Also
Leopard.
Fuchs gesagt.
Michael hatte den Fuchs, du wolltest den Leoparden.
Also Koala würde ich jetzt nicht mehr so, also würde ich nicht sagen, auch wenn man jetzt eine sehr schon gefühlt eine verschlafene Hinrunde war. Also einen Koala zu vergleichen, würde ich nicht tun. Mit dem Leopard bleibe ich weiterhin und ich bin es langsam leid, dass man, glaube ich, nach 3 oder 4 Jahren immer mal wieder eine Hinrunde top oder flop oder genau andersrum. Also ich bin es auch langsam leid, gerne mal eine ganze Saison mal durchziehen und gerne mal der Leopard sein. Und mit dem Leopard, mit Ilyasat, Dapo rechts, sind wir, glaube ich, gut dabei. Also ich bin sehr optimistisch, ja.
Ich denke, das können alle ZuhörerInnen und auch alle hier in der Runde unterschreiben, dass wir uns das so wünschen. Dann schauen wir nochmal kurz, bevor wir weitergehen im Programm. Wir hatten ja damals so ein bisschen geguckt, wer wird Aufsteiger, wer steigt ab. Michael hat uns damals alle angesteckt mit der Einschätzung, dass der erste FC Nürnberg sehr stark sein wird. What could possibly go wrong? Den haben wir alle sehr, sehr gut gesehen, hat dann sich am Ende nicht erfüllt. Luca, du hast als Aufsteiger den SV Darmstadt 98 richtig, den habe ich auch. Ich war so optimistisch, auch den FCSP da mit reinzunehmen. Schauen wir mal kurz durch hier. Und gut, Fortuna hatte Michael in der Relegation. Hat auch nicht so wirklich funktioniert. Aber Michael, du hast mit...
Da war ich aber echt nah dran, fand ich jetzt mal schon, ne?
Ja gut, ein Platz hat dann am Ende gefehlt, das stimmt. Aber die Relegation haben ja dann die Stadtnachbarn gespielt. Mhm. Aber du hast mit Regensburg einen Absteiger richtig getippt und du hast damals gesagt, Zitat, ja, keiner tippt mehr Sandhausen, wahrscheinlich steigen die ab. Also, liebe SandhäuserInnen, ihr könnt euch bei Michael bedanken, er hat es quasi gejinxt.
Ja, genauso wie jeder diesen Sommer sagt, Hansa Rostock, wird keiner mehr erwähnen, die steigen eh nicht ab. So.
Okay, die Prognose für die kommende Saison können wir wirklich später noch machen. Luca, du wolltest Kaiserslautern absteigen sehen, hat nicht so funktioniert. Braunschweig ist auch immer noch da und Magdeburg hat weder Relegation gespielt, noch sind sie dadurch abgestiegen. Was würdest du sagen, deine Einschätzung mit dem Aufsteiger lag hier richtig, aber ja, warum sind die nicht abgestiegen, die du absteigen sehen wolltest?
Die haben sich besser geschlagen, als ich dachte. Also Braunschweig hat noch am Ende noch irgendwie noch so rausgewurschtelt. Kaiserslautern hätte ich echt nicht gedacht, dass sie so gut in die Saison starten und dass sie gegen uns auch gewinnen. Auch wenn ich deren Art, Fußball zu spielen, echt nicht geil finde. Magdeburg war so schon eine Art Geheim, nicht Favorit, aber schon, dass sie sich da etablieren könnten und jetzt mit Christian Tietz, glaube ich, schon sich da relativ gut gefunden haben. Ich glaube, im Mittelfeld der Tabelle jetzt waren. Jetzt im DFB-Pokal, in der Auslosung, das allererste Mal in deren Vereinsgeschichte, soweit ich es gehört habe, im Profitop waren. Und also das ist auch schon mal eine Leistung, muss man anerkennen. Und die erste Runde geht nach Regensburg, also Glückwunsch. Also hat nichts gebracht. gut. Hätte ich so vermutet, aber finde ich es auch nicht so schlimm, dass ich da jetzt falsch lag. So. Also mein schönster Fehler finde ich noch, dass der HSV drin bleibt. Also bin da, alles okay.
Ja, ich denke, das kann man am Ende so nehmen. Kasche, du hattest ja auch gesagt, Regensburg steigt ab, weil sie uns Bukalfa überlassen haben. Und tatsächlich
war der einzige Grund.
Genau, und tatsächlich bedienen sich ja jetzt, sowohl wir als auch andere Vereine am Absteiger. Also die tun mir schon so ein bisschen leid. Vielleicht müssen wir irgendwann mal eine Sonderfolge machen, wie es eigentlich den Auf- und Absteigern aus der vergangenen Liga so geht. Müssen wir mal schauen. Aber
ich weiß ja nicht, ob wir nicht auch ein bisschen schuld sind, weil wir haben ja Roger Stilz rübergehen lassen. Und da hat ja nicht so lange gedauert mit ihm in Regensburg.
Das stimmt. Aber wir sind jetzt im St. Pauli-Segment und da wollen wir auch langsam wieder hin zurückkommen. Genau. Und schließen dann unsere Prognosen damit mal ab. Und ich hätte gern noch von jedem von euch ein persönliches Highlight und ein persönliches Lowlight. Das darf auch gerne abteilungsübergreifend sein, weil meins bezieht sich auch nicht auf die Profis, kann ich schon mal spoilern. Michael, was ist denn dein persönliches Highlight und Lowlight der abgelaufenen Saison?
Also, mein Highlight, es ist ein doppelter Doubleheader, muss ich leider sagen, weil ich Timo und Fabi quasi das mal so reingeben will. Also in der Hinrunde war es tatsächlich die beiden Spiele nacheinander, der 3-0-Sieg gegen den HSV und das leider diese 1-2-Niederlage in Freiburg im Pokal. Das waren zwei wunderbare Spiele, auch dieses 1-2 vor allen Dingen in Freiburg, wo ich nicht dran gedacht hätte, dass der Pauli so großartig aufspielt. Und insofern wäre das mein Highlight unter Schulle gewesen. Genau, und dann habe ich halt nochmal so einen Doubleheader sozusagen in der Rückrunde, dann unter Fabi. Und das war dann im Prinzip der 1-0-Sieg in Heidenheim und der 3-0-Gewinn in Darmstadt. Also bei beiden Aufsteigern, beim ersten und beim zweiten, zu null zu gewinnen auswärts, das ist schon eine herausragende Leistung. Und auch wie sie die Spiele bestritten haben, das waren meine beiden Highlights unter Fabian Hützeler.
Okay, möchtest du mit deinen Lowlights direkt oder mit deinem Lowlight direkt gerne weitermachen? Oder gibt es da auch mehrere?
Nee, gibt es nur einen tatsächlich. Der hat mich total runtergezogen irgendwie. Das war das 1-2 zu Hause gegen Braunschweig. Also nicht, weil wir dann nicht den 11. Sieg geholt hätten oder wir hätten den 11. Sieg holen können, sondern weil Braunschweig einfach, also ja, einfach meines Erachtens eigentlich zu schwach ist, um bei uns zu gewinnen. Und es auch zu einem Zeitpunkt kam, ja, zu einem Unzeitpunkt ganz einfach. So. Und das war wirklich, das hat mich richtig, richtig runtergerissen, dieses 1-2 gegen Braunschweig am 28. Spieltag. Und dann kam ja das Spiel beim HSV und so weiter. Aber das war das eigentliche Lowlight bei mir diese Saison. Nicht mal irgendwie in der Hinrunde, als wir unten standen oder so, sondern genau das Ding.
Ja, haben damals die Siegesserie beendet und, wenn ich mich nicht ganz täusche, das einzige verlorene Spiel am Millerntor.
Korrekt. Und gut, nochmal so ein Nebending halt bei der ganzen Geschichte. Wir hätten natürlich mit dem 11. Sieg in Folge irgendwie alleiniger Rekordhalter werden können in der zweiten Liga. Das wäre natürlich auch nochmal so ein schönes, so die Kirsche auf der Torte gewesen. Aber darum ging es mir gar nicht. Es ging eigentlich darum, halt oben dran zu bleiben irgendwie am Relegationsplatz. Und das haben wir da leider nicht geschafft.
Gut, dann stellen wir den Rekord halt nächste Saison ein oder jetzt kommende Saison. Kasche, dein persönliches High- und Lowlight.
Ich mache jetzt mal nicht so Doppel-Highlights und sowas alles. Das 3-0 in Darmstadt, was für ein Auswärtsblock. Ich weiß nicht, Luca, wir beide haben uns ja auch getroffen. Wir waren ja beide sehr selig dann. Das war ein Megaspiel. Also das Spiel war großartig. Die Stimmung war phänomenal. Beste, also für mich beste Auswärtsstimmung. Ich weiß, ich war ja nicht bei allen Spielen, aber ich habe von vielen gehört, wie der Block abgegangen ist, wie laut wir waren. Mega. Das Spiel war unglaublich. Aufstieg versaut an einem Samstagabend. Freitagabend. Wie schön. Also das war toll. Es hat mir richtig gut getan.
Samstag war richtig,
ja. Ja, Samstag, ne? Freitag, ne? Genau. Nee, Samstag war es.
Samstag.
Samstagabend, genau. Ich bin am nächsten Morgen nämlich einen Halbmarathon gelaufen. Ha! Stimmt, kann ich mich nur genau dran erinnern, wie wir das tat. Aber das Lowlight war der Halbmarathon danach. Nein, Quatsch. Das Lowlight war das von Luca eben schon angesprochene 4-4 in Karlsruhe. Das fand ich, also wie wir uns da umherspielen lassen teilweise. Boah, das war, wie wir da zurückgekommen sind, klar, aber ich fand es echt einfach furchtbar. Das war so das Sinnbild für die gesamte Hinrunde für mich. Und ja. Unfassbar.
Ja, gut, im Nachhinein wissen wir ja, es konnte nur besser werden und wurde es ja dann auch. Luca, wie sieht's bei dir aus? Ein Highlight, ein Lowlight. Go.
Ich fange mal bei dem Lowlight an. Ich versuche mal eins zu nehmen, was Michael und Kasche nicht gesagt haben. Ich bin gerade hier mehr der Spieleliste und ich tue mich ein bisschen schwer, gerade erst eins rauszusuchen. Aber ich suche mir mal random eins aus. Und zwar, das ist das 2:0 in Bielefeld. Das fand ich sehr, sehr schmerzhaft. Weil man dachte, durch das 3:0 gegen den HSV und das 2:1 in Freiburg, wo wir leider verloren hatten noch im letzten Augenblick, aber wo du dann gedacht hast, ja geil, es läuft langsam, wir haben diesen Fluch gebrochen nach, keine Ahnung, wie viel Niederlagen in Folge oder was wir alles verloren hatten, in Regensburg verloren, in Braunschweig verloren, also richtig, richtig schlimme Spiele gesehen und relativ lange sieglos gewesen. Und dann nur 2:0 in Bielefeld zu verlieren, das war wirklich katastrophal. Also ich fand das wirklich richtig unterirdisch. Du warst, glaube ich, Yannick, auf der Pressetribüne am Tickern. Also das war wirklich, also ich habe die Welt nicht verstanden. Und da fand ich auch für den Abend so, fand ich Fußball richtig, richtig scheiße. Und das war, ich habe die Welt nicht verstanden. Und das war für mich so der mein persönlicher, wo ich am traurigsten war von der ganzen Hinrunde nochmal. Klar, das 4-4 und der Fakt, dass du auf Platz 16 stehst oder 15, keine Ahnung, war schon blöd, aber dieses 0-2 in Bielefeld fand ich richtig, richtig böse. Also das fand ich echt, echt schade. Und mein Highlight, ich meine, 10 Siege in Folge, Alter. Wann hast du das schon mal erlebt? Das werden wir nie wieder erleben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir mit Hürzeler das nicht noch mal erleben könnten. Dieser Fakt, dass wir fast einen Rekord eingestellt hatten mit 10 Siege in Folge, fand ich schon richtig, richtig stark. Also wir waren an einem Punkt, also ich dachte schon, dass wir in Paderborn verlieren werden, weil die ja immer für so Spiele gut sind, dass sie gerne mal ein 3-0 vom Platz schießen. Das haben wir überstanden. Und dann kam das mit Sandhausen, dann kam Regensburg und dann kam Heidenheim. Und Heidenheim war so ein Ding, okay, dann dachtest du, okay, da werden wir verlieren. Das war, glaube ich, das 9. Spiel. Und dann dachtest du, okay, wenn wir verlieren, dann hier. Und weil die waren auch ohne Niederlagen souverän, Platz 1 oder 2. Und dann gewinnen wir auch da 1:0. Und dann hast du die Welt nicht mehr verstanden. Und denkst du, was ist los hier? Und dann, klar, das 2:1 gegen Braunschweig, was Michael gesagt hat, war auch bitter, aber das war jetzt nicht so, klar, es war schade, aber es war jetzt nicht mein Lowlight, weil am Ende des Tages stehst du mit 41 Punkten in der Rückrunde da und ich meine, da habe ich gar keinen Grund zu meckern, gar nicht. Also ich habe in der Rückrunde keinerlei Kritik, auch bei dem 3-4 gegen den HSV nicht, also es war echt ein geiles Spiel. Also 0-2 in Bielefeld und die 10 Siege in Folge, das war phänomenal.
Okay, dann kann ich ja kurz meine Low- und Highlights auch nochmal kurz loswerden. Tatsächlich, mein Lowlight ist dieses Rückspiel-Derby. Gar nicht mal wegen des Spiels an sich, das hätte ja durchaus auch noch, also ich finde, da hätten wir uns einen Punkt verdient gehabt, dass man das dann so knapp verliert und aber immer nochmal zurückkommt und nicht aufgibt. Aber dieses Ganze, also ich finde, wir könnten nächste Saison oder jetzt kommende Saison einfach ja wieder den Derby-Sieger-Titel holen und dann können die meinetwegen auch endlich mal diese Liga wieder verlassen. Ich fand das so furchtbar mit dieser Disco-Atmosphäre nach Abpfiff und so. Das war, oder ich höre einfach auf, dahin zu fahren, dann gewinnen wir vielleicht auch, keine Ahnung. Aber ja, das fand ich ganz, ganz furchtbar, dieses Drumherum. Das war nicht meins. Und mein Highlight kommt gar nicht aus dem Profibereich, sondern aus dem Bereich der ersten Frauen. Denn man hat ja das Hamburger Pokalfinale gewonnen und ist damit zum ersten Mal in den DFB-Pokal der Frauen eingezogen. Und ich war in die Choreo, die es ja vor dem Anpfiff gab, involviert. Das war ein aufregender Sonntagmittag Sonntagnachmittag da alles zu koordinieren und so. Aber es hat super funktioniert und das war einfach mein persönliches Highlight, weil es eben auch so historisch war und dabei gewesen zu sein. Luca, ich weiß, du warst auch da. Da dabei gewesen zu sein, war einfach super.
Auf jeden Fall. Nochmal Glückwunsch an die erste Frauenmannschaft. Das war richtig, richtig stark. Super Leistung im Finale. Habt ihr euch verdient, auf jeden Fall.
Genau, sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen, kann man, glaube ich, so sagen.
Kann man, glaube ich, auch sagen, dass jetzt die erste Runde in Altena stattfinden wird, ne?
An der genau.
Kann man noch mal hier.
Genau, 14. August. Uhrzeit habe ich gerade nicht im Kopf.
13.
bist du sicher?
12. ist ein Samstag, da sind wir in Delmenhorst. 13. ist ein Sonntag.
Dann ist es der 13. Und genau, da empfängt man den Magdeburger FFC. Ich denke, dass ja, die sind auch Regionalligist. Das könnte ein machbares Los sein, auch wenn ich mich jetzt mit deren Leistungen nicht im Detail beschäftigt habe. Aber gut, wir werden sehen, wie das ausgeht. Dann schwenken wir langsam über zur kommenden Saison und da nehmen wir aber noch was mit aus der vergangenen Saison, denn da ging es ja damals um die ZuschauerInneninteressen, die man so am Millerntor in unserem Fall verwirklicht haben möchte. Und ich habe mir Pommes gewünscht. Und jetzt mit dem neuen Caterer der Stereolicious GmbH, ja, gab es zumindest verheißungsvolle Meldungen, dass zumindest in der Nordkurve, also ob es in allen Bereichen machbar ist, ob das machbar ist, steht noch nicht ganz fest, aber es soll auf jeden Fall ein weiteres veganes oder ein erweitertes veganes Angebot geben. Michael, wie schätzt du den Wechsel des Caterers am Millerntor ein?
Oder fragst du jetzt genau den Falschen, glaube ich, weil ich esse eigentlich nie was im Stadion, glaube ich. Nee. Also, es ist überhaupt nicht in meiner, quasi liegt gar nicht in meiner Relevanz sozusagen, Caterer. Also, so.
Okay, hast du keine Meinung so?
Also ja, nee, also ich, wenn du jetzt fragen würdest, wie die Stadionwurst ist, könnte ich das auch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob die gut oder schlecht ist, weil ich sie schon seit Jahren nicht gegessen habe. Also ich kann dir sagen, dass das Bier immer noch schlecht ist, aber das ist vielleicht was anderes. Also das ist ja jetzt auch nicht in dem Dunstkreis des Caterers.
Das stimmt wohl. Also es würde jetzt auch zu weit führen, da jetzt hier eine Bierdiskussion aufzumachen.
Richtig.
Kascha, hast du da eine Einschätzung zu? Wie siehst du das, dass da mal ein Wechsel stattfindet und jetzt zumindest, ja, ein breiteres Angebot am Horizont erscheint?
Ich finde es mit dem zusätzlichen veganen Angebot gut. Auch ich schließe mich aber auch Michael an. Ich esse eigentlich nicht so viel im Stadion. Wenn, dann Pommes. Yannick, da sind wir dann wieder zusammen mit dem gleichen Sehr Interesse. Da muss ich aber sagen, es gibt solche und solche Pommes. Und solche Pommes wie in Darmstadt, ja bitte, solche Pommes wie in Paderborn, nicht so ganz so gerne.
Okay, das muss dann der neue Caterer erstmal beweisen, dass er die Pommes auch so macht, wie Kasche sie mag. Luca, hast du auch noch was zum Caterer zu sagen? Sonst hätte ich an dich gleich noch eine spezielle Frage, die nur uns beide als Südkurvengänger betrifft.
Also was Catering angeht, da bin ich ganz bei Michael.
Ich bin auch Südkurve.
Entschuldige, Kasche.
Also da bin ich ganz bei Michael. Ich bin auch jemand, der gar nicht isst und trinkt im Stadion, weil das hat einen bestimmten Grund. Das war ein Spiel gegen Magdeburg, das weiß ich noch. Da bin ich in der Halbzeit. Ich hatte damals meinen jüngsten Bruder halt damit die ersten Male in die Südkurve mitgenommen, damit er ein bisschen mehr Kontakt hat zur Fanszene, ein bisschen mehr Leute kennenlernt. Und dann sind wir zur Halbzeit raus. Er wollte was zu trinken holen. Und wirklich mit Abpfiff der ersten Halbzeit raus. Und wir waren 15 Minuten nach Wiederanpfiff wieder drin. Und in dem Zeitraum gab es einen Elfmeter, der verschossen wurde von uns. Und seitdem habe ich mir geschworen, ich gehe nie wieder was zu essen trinken holen während des Spiels oder vor dem Spiel. Weil das so lange gedauert hat und das werde ich nie wieder tun.
Okay, auch da könnte man ja zumindest dem neuen Caterer die Chance geben, sich da zu beweisen. Aber das fand ich gerade am letzten Heimspieltag, fand ich das auch. Das war nochmal so richtig, ja, da haben sie nochmal gut gezeigt, wie es nicht funktioniert. Da habe ich auch sehr lange angestanden, auf jeden Fall.
Ja, und kurz noch dazu, wenn wirklich, dann holt man sich kurz einen Becher. Wenn das, guckst du einmal um dich herum, wer einen Becher hat, dann gehst du kurz auf Toilette, füllst du auf mit Wasser und dann passt das schon. Also man hat, also die Not macht dann erfinderisch.
Das stimmt. Michael, wolltest du gerade da noch was zu einwerfen?
Ja, ich habe, während Luca gesprochen hat, nochmal kurz reflektiert, warum ich eigentlich gar nicht im Stadion esse so. Ich glaube, das liegt einfach auch daran, weil das halt bei uns auf St. Pauli vor und nach dem Spiel so gute Angebote gibt, glaube ich. Ich glaube, wenn wir jetzt ein Stadion auf der grünen Fläche hätten irgendwo, auf dem Acker, dann wäre es vielleicht was anderes, weil man dann vielleicht auch noch viel früher im Stadion ist, noch länger bleibt und so. Also ist mir nur gerade nochmal so eingefallen.
Du meinst, weil es rund ums Millantor auch genug Möglichkeiten gibt, sich da zu versorgen und man nicht auf das im Stadion angewiesen ist.
Ja, richtig.
Das mag sicherlich da mit reinspielen auf jeden Fall. Aber Luca und dann jetzt auch Kasche, ich wollte dich ja auf keinen Fall übergehen. Aber weil ich Luca halt alle zwei Wochen zumindest kurz sehe, war er mir da präsenter. Ja, auf der Südkurve soll oder wird es jetzt phasenweise umgestellt, was die Ticketvergabe angeht. Es gibt jetzt nicht mehr die Jahreskarte, sondern das sogenannte Fankurven-Ticket Süd. Wer auch immer sich diesen Namen ausgedacht hat, naja, kann man drüber streiten. Auf jeden Fall soll dann die Vergabe schrittweise geändert werden. Ich hatte jetzt nochmal ein Vorkaufsrecht auf eine Jahreskarte. Ihr könnt ja gleich beide mal sagen, ob ihr auch eine besitzt oder noch besitzt sozusagen. Jetzt heißt sie halt nicht mehr Jahreskarte, sondern halt Fankurven-Ticket Süd. Und dann zur übernächsten Saison, also 24/25, soll es dann nochmal komplett mit der Vergabe Änderungen geben. Luca, wie hast du das bisher so wahrgenommen? Du bist da ja auch relativ nah dran.
Also ich hatte mir auch erstmal Gedanken gemacht, als das Konzept vorgestellt wurde, fand ich es erstmal gut, aus mehrerlei Gründen. 2007 ist ja das Konzept entstanden mit Ab in den Süden und der Südkurve, dass da Leute zusammenfinden sollen und also Gruppen, Personen, wie auch immer, die Bock haben an Stimmung, an Kreativität, an optisch wie akustisch. Und ich habe mir gerade nochmal die Definition für Fankurve aufgerufen. Und zwar mit Fankurve wird gemeinhin der Bereich eines Stadions bezeichnet, in dem Anhänger desselben Vereins zusammenkommen und ihre Mannschaft oder das aktiv zu unterstützen. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass in den letzten 5 Jahren und das, was auch unter anderem der Verein oder auch USP oder der Fanladen auch in der Gründung mit angeführt haben, dass man die Jahreskarte Süd schon als Dauerkarte angenommen hat, als Selbstverständlichkeit. Und dass man das, ich finde, also so war auch mein Eindruck, dass man sich viel mehr darauf ausgeruht hat. Ach, ich habe eine Südkurvenkarte, ich gehe hin, gucke mir das Spiel und gehe nach Hause. Und das gefühlt, ich sag mal, so 30-40% wirklich Interesse haben an einem aktiven Support und der Rest etwas links und etwa rechts so am Rand so ein bisschen das Spiel verfolgt und ab und zu mal die Hände hebt, wenn unsere Vorsänger mal sagen, ey Leute, hebt mal die Hände oder einhaken. Und dadurch, dass diese Jahreskarte Süd schon als Abo erstmal geherrscht hat und es permanent verlängert wurde, war auch das Problem, auch gerade für die Nachwuchsgruppe von USP, aber auch von anderen Gruppen, aber vielmehr als Fokus auf die jungen Leute, dass diese Probleme hatten, an Karten zu kommen. Und das ist einfach auch in dem Sinne auch wichtig, dass man schon eine Fluktuation oder mehr den jungen Leuten mehr Zugang in die Südkurve gibt. Und du meintest, wie bin ich da verblieben mit dem Ticket? Es ist ja für die Saison eine Art Pilotprojekt, weil es soll ja erst ab nicht kommen, nicht diese Saison, sondern übernächste Saison, 2025 soll es ja offiziell geben. Mhm. Es gibt ja einige, ich weiß nicht, wie viel, ehrlich gesagt, aber ich wurde angesprochen ich werde eine kriegen. Also ich habe wirklich mich um gar nichts bemüht und gar nichts angemeldet. Ich wurde angesprochen, so hey, ne, da und da so und so. Ich meine, okay, top, ich melde mich dann dafür an. Wenn ich dafür, also das Vertrauen bekommen habe, dass ich das eine Karte kriege, super. Bin ich mal gespannt, wie es funktioniert in Zukunft.
Ja, definitiv. Also ich kann ganz vieles von dem unterschreiben, was du sagst. Also gerade so der Bereich zur Gegengrade hin war immer schon sehr, auch ja, touristisch klingt so sehr abwertend, aber Menschen, die jetzt nicht so oft ans Millantor kommen und ja, dann vielleicht auch die Stimmung nicht so mitgestalten, wie sich das oder wie es eigentlich gedacht ist in der Südkurve. Und nach links hin, da stehe ich mittlerweile auch seit einer Saison. Da finde ich es noch einen Tick besser, aber auch da hast du zu den Ausläufern hin, dann zur Haupttribüne in dem Fall, nimmt das auch immer mehr ab. Kasche, kannst du die Wahrnehmung auch so unterschreiben oder wie nimmst du das wahr?
Ja, also das stützt sich auch so mit meinen Erlebnissen. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich diesen Punkt Überalterung der Kurve das ist schon, wir müssen halt dafür sorgen, dass wir genug junge Menschen in die Kurve kriegen, die halt ein aktives Fansein leben wollen und diese Kreativität, die Luca eben angesprochen hat, auch ausleben wollen. Weil es fällt auch im Auswärts immer wieder auf, wie alt unsere Fanszene ist. Also es war mir in Darmstadt ist mir das ganz extrem aufgefallen, Luca, ne? Da hatten wir auch noch mal ganz kurz zugesprochen, wie alt eigentlich unsere Fanszene mittlerweile geworden ist und dass wir auf jeden Fall ganz viel dafür tun müssen, dass junge Menschen zum Verein und auch die Möglichkeit haben, nicht durch so alte Säcke wie mich irgendwie gebremst zu werden in ihrem Fansein. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt nächstes Jahr keine Dauerkarte oder keine, genau das ist es nämlich. Ne? Ja, Luca, du hast es richtig gesagt, das ist quasi das Gefühl einer Dauerkarte, diese Jahreskarte Süd. Wenn ich nächstes Jahr nicht das Fankurventicket Süd bekommen sollte, dann ist es halt so. Ja? Dann kann ich damit sicherlich gut nehmen. Ich werde sicherlich auch aus dem Fanclub irgendwo, es wird immer eine Möglichkeit geben, dass du reinkommst in den Verein oder also ins Stadion. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir den jungen Fans einfach die Möglichkeit geben müssen, auch ihr Fansein zu entwickeln.
Und du hast ja noch kurz angesprochen, Thema Darmstadt. Du hast ja auch gesehen, dass Ultra St. Pauli und auch die Jugendgruppe Juvenile den Oberrang auch mitgemacht hat. Also die haben sich da oben positioniert mit Fahnen und wie auch immer und haben dann versucht, den Oberrang auch mitzuziehen, dass wirklich alles als komplette Einheit aufgetreten wird.
Genau.
Und ich finde, und das muss ich auch noch mal sagen, es ist vielen Leuten da draußen wirklich nicht bewusst, was für eine krasse Nachwuchsarbeit da gemacht wird. Es gibt so viele junge Menschen, die Bock auf St. Pauli haben, die Bock auf Ultra haben, die Bock auf Support, also muss nicht mal Ultra sein, aber Bock auf so auf den Verein haben und auf eine lebendige, bunte Kurve haben, den jungen Menschen muss man den Zugang gewähren. Und nicht, die alten Säcke, die ein bisschen sich mehr an den Rand stellen, einmal da, also nicht austauschen, das meine ich nicht, auf keinen Fall, man kann sich immer noch auch noch woanders hinstellen, es gibt ja auch die Gegengrade oder wo auch immer noch, aber dass man versucht für nächste Saison oder jetzt wird es ja versucht, wirklich den jungen Leuten einmal einen Schwung an neuer Generation in die Südkurve mal zu lassen.
Ich würde dazu noch so einen Punkt sagen, Luca, vielleicht ist es auch nochmal zu gucken, wie werden die Sitzplätze weiter umgewandelt, ja, wie gibt es dann vielleicht die Möglichkeit für die mehr noch mehr mit einzubeziehen, ja, und die überhängenden Sitzplätze auf der Süd, weißt du, dass da vielleicht noch mehr mitgemacht wird. Es waren ja schon ein, zwei Spielen, war es ja schon der Fall, wo es so aktiv mit einbezogen worden ist. Ich finde irgendwie so, das bietet natürlich dann für die, ich will sie jetzt nicht alten Fans, sondern die gesetzte Generation nennen.
Ja, das klingt besser.
Die vielleicht auch die Möglichkeit. Hey, das merkt es doch einer, ist auch schön. Dass man da vielleicht auch die Möglichkeit schafft, dass du dich quasi ein Stück zurückziehen kannst und auch dennoch integriert wirst in das Ganze. Das müsste man vielleicht so einen Übergang schaffen, dass man alle mitnehmen kann. Wirst du nie schaffen, aber auch die Menschen, die irgendwie habe seit 30 Jahren eine Dauerkarte, die haben ja auch Support geliefert für den Verein und die haben natürlich auch den Weg geebnet für Support von jungen Menschen und die haben auch dafür gesorgt, dass es eine bunte Kurve war und das bleibt, dafür ist die neue Generation dann auch ein bisschen zuständig.
Das sind doch wunderbare Worte, um dieses Thema abzuschließen. Wir können aber beim Thema Kartenvergabe bleiben und nehmen mal den Dauerkartenbesitzer auf der Gegengrade wieder mit ins Boot. Auch da gibt es ja jetzt Veränderungen. Diese Warteliste auf eine Dauerkarte, auf der ich auch stehe, auf Platz, keine Ahnung, auf jeden Fall vierstellig, wird jetzt perspektivisch geschlossen werden und auch die Vergabe von Dauerkarten wird insofern geändert, dass man jetzt jedes Jahr die Chance hat, sich auf eine Dauerkarte zu bewerben und so wie ich es annehme, wird es dann natürlich wieder diese typischen Kriterien geben, die es vorher auch gab. Wie lange bist du Mitglied? Was hast du vorher an Karten bezogen und so weiter? Michael, steckst du da ein bisschen näher drin als jemand, der auch Dauerkartenbesitzer ist?
Tatsächlich nicht. Also der Verein hat das ja auch noch nicht kommuniziert offiziell, wie sie es dann wirklich konkret mit Inhalten füllen. Das Ganze mit der Vergabe. Insofern weiß ich da auch, glaube ich, also ich weiß nicht mehr als jeder andere.
Und wird da auf der Gegend gerade auch nicht schon gemunkelt, wie das sich gestalten könnte?
Naja, das letzte Spiel war ja vor der Entscheidung. Insofern gab es da nichts. Und alle die ich kenne, die sind ja die altersschwachen Gnus, die sich da zum Sterben da oben im Block 2 zurückgezogen haben. Nein, also Spaß beiseite. die haben ja alle eine Dauerkarte. Ich kenne die auch alle seit über 20 Jahren irgendwie. Also insofern, das ist für die jetzt, also alle, die ich kenne im Stadion oder auch die sonst so kenne, haben alle eine Dauerkarte. Insofern ist das für die echt kein Thema tatsächlich. Ich kenne auch niemanden in meinem näheren Umfeld oder generell nicht, der auf einer Warteliste war. So. Oder ist aktuell. Und ich kann aber natürlich den Unmut verstehen von Leuten, die jetzt vielleicht irgendwie auf Platz 800 sind oder irgendwie sowas. Oder auf 1000. Und ich hatte das dann auch mal verfolgt, dann die paar Tage auf Twitter, was da so an Reaktionen kam. Ich kann das total nachvollziehen. Also, dass es da auch Kritik natürlich dran gibt. Und dann umso mehr bin ich gespannt, wie der Verein das dann halt inhaltlich füllt. Generell finde ich es gut, einen neuen Ansatz zu wählen, weil es jetzt wirklich irgendwie einfach nicht absehbar ist. Also, wenn du eine Warteliste mit 14.000 Leuten hast, ja, was willst du da machen, ne? Also
ich habe mal grob überschlagen, wenn die jetzt noch so Bestand gehabt hätte und immer so bummelig 300 Tickets, dann wäre ich so, wenn ich um die 40, Anfang 40 bin, hätte ich dann auch mal die Chance gehabt, dann eine zugewiesen zu bekommen. Und ich denke, die Leute, die jetzt relativ weit vorne standen, das ist ja nicht weg. Die werden ja auch Vergabekriterien dann ansetzen, die das berücksichtigen, dass du eben schon so lange auf eine wartest, das kann ich mir vorstellen. Also das wird ja jetzt nicht komplett gelöscht. Ja. Und also das wäre das denkbar Schlimmste, was sie machen könnten, wenn du quasi, weiß ich nicht, als jemand, der schon seit 6 Jahren auf dieser Liste steht, nur die gleiche Chance hast, wie jemand, der sich nächsten Sommer da als erste Mal drauf bewirbt und dann eine bekommt und du gehst weiterhin leer aus. Also das müssen sie irgendwie geregelt kriegen. Aber du wolltest dazu noch was sagen.
Ja, die Frage ist dann halt nur, was soll das neue Prozedere dann halt so? Also ich weiß es nicht. Also es müssten ja noch so Faktoren mit reinspielen und das sind dann die wichtigen, ja, finde ich, irgendwie. Engagement im Verein zum Beispiel oder in der Fankurve oder als Fan an sich, aber wie willst du das quasi bewerten, das Ganze und so weiter? Oder Alter und so. Alter kann man natürlich bewerten. Also ich bin wirklich gespannt, wie sie es nachher umsetzen. Also für mich sind da noch sehr viele Fragezeichen im Raum bei der ganzen Geschichte.
Absolut. Wir werden das weiter beobachten und hoffen, dass sie da auf jeden Fall Ansätze finden. Ja, ähnlich wie bei, ne, eben Kasches Take zum Thema auf die Sitze übergehen. Du wirst nicht alle mitnehmen und es wird immer Leute geben, die damit unzufrieden sind. Du kannst es nicht allen recht machen, aber du solltest schon ein System finden, was es zumindest gerechter macht und den Leuten auch perspektivisch, ja, eröffnet. Du hast grundsätzlich die Chance, eine Dauerkarte zu erhalten. Gut, dann wechseln wir von den Rängen mal auf den Rasen und schauen uns mal, Luca, die ersten Neuzugänge zumindest kurz an. Das sind ja noch gar nicht mal so viele. Seit einer Weile ist auch schon Hauke Wahl da von Holstein Kiel. Philipp Treu von Freiburg 2 ist auch schon länger feststehend. Gut, dann Carol Metz ist quasi Neuzugang, weil wir ihn jetzt fest verpflichtet haben nach der Leihe. Und jetzt relativ vor kurzem kamen Andreas Albers und Danel Sinani, zum einen von Jan Regensburg und einmal von Norwich City dazu. Wie beurteilst du die Neuzugänge Stand heute?
Also ich finde, zu Carol Metz muss man nicht viel sagen. Also wenn man die Rückrunde sieht, dann gibt es gar kein Gegenargument für Carol Metz. Mhm. Der kam ja, glaube ich, ein paar Tage vor dem Trainingslager in Benidorm dazu. Es war auch ganz, ganz knapp vorher. Und habe den ja auch hier Spiel sehen, auch mit Elias Saad und so. Also es war echt ganz gut. Dann kam die Woche drauf das Spiel in Mönchengladbach. Ich bin dann auch hin, also zum Testspiel. Und dann, also Carol Metz stand so gefühlt so wie ein Leuchtturm da und der hat da dirigiert und es war so souverän und das war, also ich habe mich echt komplett sicher gefühlt. Ne? Und du brauchst halt auf jeden Fall immer einen Torwart und eine Abwehr, die dir Vertrauen gibt. Meinetwegen auch fast schon so zu 100%. wenn er schon bei 80 ist, ist schon ein bisschen wackelig, aber mit ihm fühle ich mich komplett sicher. Also ich würde ihm auch mein Leben anvertrauen. Und wen haben wir noch? Genau, Hauke Wahl. Ja, also was ich also aus Kiel höre, das ist ja doch schon ein ganz ordentlicher. Hauke Wahl, der einzige, glaube ich, ohne Pflichtspiel für uns, der schon mal ein Tor für uns gemacht hat. Sonst Andres Albers kann ich nicht einschätzen, außer dass wir Regensburg irgendwie die Spieler abnehmen.
Und ja, das meinte ich ja vorhin schon. Das machen nicht nur wir, das machen auch andere. Also die werden es echt schwer haben in der kommenden dritten Liga.
Obwohl ich gedacht habe, also ich persönlich, ich habe den Opoku von Regensburg irgendwie besser. Also irgendwie war der so mein Favorit eigentlich für den Sturm. Aber ich glaube, der ist eine andere Position, glaube ich. Und kein Mittelstürmer, so wie ich das, glaube ich, mal rausgehört habe. Philipp Treu höre ich aus Freiburg nur Lobeslieder. Also bin ich auch gespannt. Ich habe ihn auch, ja, war glaube ich in Schottland auch, war auch ganz okay so. Wie er von hinten nach vorne geschoben hat und dann wie glaube ich, was war das, Hartl und so weiter nach vorne ziehen konnten. Also war schon ganz ordentlich. Und ich denke, und Fabian Hürzeler ist auch dabei, gerade ein bisschen umzustellen. Und was für Daniel Sinani angeht, müssen wir gucken. Hoffentlich es klappt. Also mein Arbeitskollege, mit dem ich darüber unterhalten habe, er meinte, so einen Zehner hätten wir noch gebraucht und das ist er jetzt und mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Also das, ja, ich sag mal so, nach dieser Rückrunde, die wir jetzt hatten, habe ich gar keine Sorgen oder Ängste oder so. Ich bin echt gespannt, was da jetzt passieren wird.
Ja, es sind ja auch bis auf, also die Liste der Abgänge ist relativ lang, Kasche, und bis auf Marcel Beifuß werden wir auch keinen davon wiedersehen, weil es zum, also für einen Luca Zander tut es mir persönlich, oder den werde ich persönlich vermissen, weil er auch echt für Fußballverhältnisse lange hier war. Ja, der wird dann jetzt für Sandhausen spielen und ihn hoffentlich ja nochmal die Chance ermöglichen, am Tor zur zweiten Liga wieder anzuklopfen. Ansonsten Paccarada stand ja schon lange fest. Fazli geht zurück zum FC St. Gallen. Daschner stand schon länger fest, dass er zum VfL Bochum geht. Janis Wiekow geht zu Herakles Almelo. Dennis Marsch kriegt auch in der dritten Liga beim MSV Duisburg, genau wie Franz Roggo bei Dortmund 2. Gut, Matanovic wussten wir auch, dass er dann jetzt doch dann fest zu Frankfurt gehört. Ob er dann nun Spielzeit bekommt oder nicht, wird man sehen. Und ja, Stand heute ist Christopher Avevor noch vereinslos. Wen vermisst du von den Abgängen?
Darf ich noch was sagen, kurz?
Na klar.
Also ganz kurz, dann bin ich auch ruhig, dann kann Kasche fortführen. Thema Luca Zander. Ja, ich verstehe auch genau, was du meinst, aber wir sollten mal langsam aufhören, wie damals Buchtmann, der 10 Jahre bei uns hier rumgedümpelt ist, sagen so, ja, nur weil er lange bei uns war, ja, es ist schade, weil man sich an jemanden gewöhnt hat, aber Luca Zander ist halt jemand, also wie sich unsere Mannschaft die letzten 1, 2 oder vielleicht auch schon 3 Jahre weiterentwickelt hat, rein körperlich so stark geworden ist und physisch so ein Monster geschaffen wurde, dass Luca Zander, er ist halt nicht der breiteste Mann auf dem Platz, dass er jedes, also ich habe das Gefühl, nach jedem Spiel oder jeder Einwechslung, wo er dann rauskam, da habe ich auch Leute, war das Tim oder Mike oder irgendwer hatte kommentiert, dass der dann am Tag danach nicht trainieren konnte, weil er fertig war. Und du kannst halt, du musst dich halt langsam auf ein Niveau anpassen, wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Ich finde es halt schade, ist klar, ist auch ein netter Typ, aber wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Das wollte ich nur kurz anmerken.
Ja gut, das ist dann vielleicht Fußballromantik versus sportlicher Anspruch, ne? Also das kann man dann vielleicht aus zweierlei genau. Warten sehen und je nachdem ist dann die Einschätzung.
Ja, absolut.
Aber lass Kasche mal seine Einschätzung abgeben, bitte.
Nee, also Luca, wenn du was zu sagen hast, darfst du ruhig weiterreden. Zu Luca Zander hätte ich jetzt eh nichts gesagt, weil für mich war er die letzten 2 Jahre eh nicht so präsent, wie es für ihn schon als Olsen gespielt hat, war er quasi nur Backup. Also da war für mich jetzt auch schade, ja, aber so what ist Profifußball, muss man auch manchmal einfach weitergehen. Wen ich wirklich schade finde, so ein bisschen Janis Wiekow, weil, ne, auch aus einer, auch einer Wechselablöse frei ist natürlich dann immer wieder schade. Und was ich schade finde und auch nicht ganz verstehen kann, Marcel Beifuß. muss ich wirklich sagen, finde ich schade, dass der, ich hätte dem ein bisschen was zugetraut, aber ich glaube, es wurde ihm auch signalisiert, dass er nicht die Spielzeit kriegen wird, auch mit der Verpflichtung von Hauke Wahl und einem Festhalten an Medic, also noch nicht gehen lassen von Medic. Ist halt auch klar, dass die Spielzeiten für Marcel Beifuß auch nicht so viel werden wird. Daher, ja. Ich finde es immer noch schade, dass Igor Matanovic geht, weil gegangen ist, weil ich glaube, es werden von den Anlagen her super Spieler, aber auch da hat er unter Timo Schulz und auch unter Marian Hürzler nicht den Schritt gemacht, den er machen konnte. Auch wenn verletzungsbedingt natürlich, aber dennoch fehlt mir, finde es auch ein bisschen schade. Und dass Jackson ja keinen Verein findet. Ich glaube, die Verletzungshistorie ist so hart. Ich drücke ihm die Daumen, dass er vielleicht noch in der dritten Liga oder in der vierten Liga als Leader irgendwo runterkommt. Und ja, schade halt. Aber das ist, wie Luca eben sagte, ne, Fußballromantik ist auch manchmal noch da, aber Lukas Daschner, ja, also verstehe ich nicht den Wechsel, klar, wegen Heimat, aber und erste Liga, aber da wird er keinen Schnitt sehen. Wird er keinen Stich sehen. Deshalb glaube ich nicht, dass er das schafft. Aber soll mich, Lukas, ganz ehrlich, beweis mir, straf mich Lügen. Ich freue mich drauf. Danke.
Okay, schauen wir mal, wie das für die einzelnen Charaktere, die wir jetzt angesprochen haben, so weitergeht. Ich denke, für Beifuß, wie du schon gesagt hast, Kraschel, er hat einfach wahrscheinlich dann perspektivisch nicht die Möglichkeit gesehen, da auch mal an einem Hauke Wahl, einem Medic, einem Karol Metz vorbeizukommen. Ja, da ist es für ihn, glaube ich, einfach besser, wenn er dann bei Karlsruhe, die ja auch durchaus gerne mal, oder die sich auch, glaube ich, jetzt verjüngen müssen, weil der Kader ist schon relativ gealtert, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die müssen da auch ein bisschen schauen, dass sie da ein bisschen junges Blut dazu kriegen. Und wenn er da die Möglichkeit bekommt, sich durchzusetzen, sei ihm das doch gegönnt. Und natürlich allen, die uns verlassen, alles Gute auf den weiteren Wegen. Kasche hebt die Hand, was möchtest du dazu sagen? Oder hast du dich nur verklickt?
Nee, ich habe mich nicht verklickt. Und ich wollte nur sagen, wir müssen auch mal gucken, unsere Innenverteidigung, wie vom Altersdurchschnitt. Wir haben jetzt einen Medic, der relativ jung ist, an Metz und an Wahl wachsen kann, aber ist auch der jüngste Spieler in dem Kreis. Ne? Also müssen wir jetzt auch mal so sehen. Und das ist natürlich eine Gefahr, dass ältere Spieler sich eher verletzen und auch ein bisschen nicht ganz so die Antrittsschnelligkeit mehr haben wie, oh Luca, oh jetzt kommt Luca, ich krieg Angst.
Nee, also finde ich, also ich wollte nur einen Kommentar, oder zwei Kommentare da lassen, einmal zu Marcel Beifuß, dass er ablösefrei ist, die Karlsruhe haben da, müssen da auch Geld sparen nach ihrer 20 Jahre Choreo-Feier da, die schiefgelaufen ist, Kascha, weißt du noch? Also die haben ordentlich Strafe zu zahlen, deswegen was das
erst. Ich weiß nicht, ich konnte nicht sehen.
Ja, genau. Ja, die haben noch ordentlich was zu zahlen. Und ich erinnere mich noch an einen Satz von Sven Buchs, übrigens liebe Grüße, der gesagt hat, ja geil, die können sich nächste Saison keine Spieler kaufen, weil die Strafe zahlen müssen. Und Thema
ja, Lukas Daschner. Das Gehalt von Lars Stindl können sie zahlen, ne?
Genau, so. Und Thema Lukas Daschner, ich find's gut, dass er weg ist. Ich persönlich hat zwar jetzt eine gute Saison meinetwegen auch gehabt, so, aber ich finde ihn zu egoistisch. Der spielt so gut wie gar nicht ab. Also der so links und rechts mal gucken, so mal abspielt, ist nicht. So wie ich gehört habe, ist er im Training genauso. Ist aber auch hat auch immer gespielt, weil er ein Liebling von Hürzeler ist. Ist jetzt vielleicht
ein Zocker.
Ja, ist jetzt vielleicht auch erst eine gute Gelegenheit, mal andere Leute mal zum Zug kommen zu lassen. Und nach der Aktion quasi, wir haben ihn ja, also der Verein hat ihn ja angeboten, ja zu verlängern. Hat er halt abgelehnt. War schon für mich schon klar, dass er also auf jeden Fall nicht hinterhergelaufen werden soll. Und das war klar, dass es gab Gerüchte zu Hertha und zu Bochum. Und das war halt so klar, dass er halt darauf spekuliert und erstmal abwarten wollte, wie die erste Liga halt endet. So, damit gucken, wer absteigt und wer nicht. So, und das war halt klar, dass er zu Bochum geht. Also. Ich bin froh, dass er weg ist. So, das wollte ich aber noch sagen.
Also ich bin auch nicht traurig, also davon ab. Aber deshalb für mich ich glaube nicht, dass er die Qualität für die erste Liga hat, aber sie kann mich ja eines Besseren belehren.
Gut, bevor das jetzt hier ein Zwei-Personen-Podcast wird, hole ich mal Michael wieder mit ins Boot. Möchtest du auch zu den bisher feststehenden Zu- und Abgängen noch was sagen oder möchtest du mit mir auf die ersten Pflichtspiele schauen?
Ja, vielleicht nochmal zu den Zugängen. Also muss man einfach mal sagen, das sind jetzt 5 Spieler, wo ich jetzt nicht so Bauchschmerzen habe, ganz ehrlich, wenn ich die Namen sehe. Auch so wie die Spielanlagen und so weiter von denen bewertet werden. Und dass, wenn ich das richtig sehe, 3 von 5 mindestens auf 2 Positionen spielen können. Also dieses Polyvalente, da geht Bornemann und auch Hürzeler ihren Weg weiter. Das finde ich sehr gut. Das ist auch wichtig, glaube ich, bei uns. Insofern kann ich da bisher nicht meckern bei den Zugängen. Das fühlt sich gut an, finde ich, für mich. Bei den Abgängen, da bin ich auch eher bei den anderen, dass ich sage so, also Spieler kommen, Trainer gehen. Ich habe da nicht so eine emotionale Bindung. Für Jackson tut es mir wirklich wahnsinnig leid. Die letzten 2, 2,5 Jahre, wie das für ihn gelaufen ist. Ich glaube auch nicht, dass er wieder irgendwo im Profifußball spielen wird. So traurig das ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass schon die letzten 2,5 Jahre die Berufsgenossenschaft sein Gehalt bezahlt hat. Insofern war es das, glaube ich, für ihn jetzt leider. Ja.
Ja, so schade das ist. Gut, oder vielleicht, wenn es dann wirklich für den aktiven Fußball oder zumindest höherklassigen aktiven Fußball nicht mehr reicht, vielleicht bleibt er irgendwo in der Nähe, spielt vierte Liga oder drunter und man kann ihn vielleicht anderweitig im Verein behalten, weil ich, weiß ich nicht, also so ein Spieler bleibt ja auch nicht von sich aus, also er hätte ja auch von sich aus sagen können, okay, ich versuche es nochmal woanders, trotz seiner verletzten Historie, aber ich glaube, er ist auch ganz gerne bei uns gewesen und wäre ja ganz schön, wenn er vielleicht da auf anderer Ebene dem Verein erhalten bleibt.
Und deine Meinung, Janik, zu den Zugängen und Abgängen?
Ich kann ganz, ganz vielen beifliegen und ich habe ja zwischendurch auch schon mal so ein paar Worte eingestreut. Zu einigen kann ich noch nichts sagen. Ich weiß nicht, was wir mit einem 33-jährigen Mittelstürmer aus Regensburg wollen. Weiß ich nicht. Gut, an ihm lag es natürlich nicht, dass Regensburg abgestiegen ist. Das hatte wahrscheinlich andere Gründe. Da hätte ich mir, glaube ich, was anderes noch erhofft. Aber vielleicht kommt das ja noch. Aber auch da ähnlich wie Kasche zu Lukas Daschner, Andreas Albers darf mich gerne eines Besseren belehren und hier alles in Grund und Boden schießen mit seiner Erfahrung. Das nehme ich dann auch gerne und genau, also bei den Abgängen bin ich, glaube ich, eher Fußballromantiker als sportlicher Analyst. Für Packerada, der hat das nur so in meiner Aufzählung erwähnt, da freut es mich halt, dass es Köln irgendwie geschafft hat, diese Registrierungssperre zu umgehen, zumindest jetzt für den kommenden Sommer, dass er da auch nicht nur, also dass er da zwar als Spieler sitzt, aber auch registriert werden darf und dann auch spielen kann. Mal gucken, wie viel Spielzeit er dann bekommt. Das freut mich einfach, dass das am Ende noch gut ausgegangen ist, weil es hätte mich für ihn mega, ja, hätte ich mega schade für ihn gefunden, wenn er dann aufgrund von so einem blöden Transfergedöns dann nicht die Chance bekommt, da als Spieler registriert zu werden. Genau, aber lass uns mal weiter im Programm gehen. Michael, wir fahren als erstes auswärts auf den Betzenberg zum 1. FC Kaiserslautern. Dann empfangen wir Fortuna Düsseldorf, dann geht es im Pokal nach Delmenhorst, haben wir eben schon festgestellt. Glücklicherweise überschneidet sich das nicht mit der mit dem Pokaldebüt der ersten Frauen. Von daher kann man gerne beides machen. Delmenhorst ist ja auch nicht weit, also man kann durchaus an dem Samstag nach Delmenhorst fahren und dann kommt man
an. Oder Oldenburg.
Oldenburg ist wahrscheinlich die realistischere Variante. Ich glaube nicht, dass ich das Weserstadion bekomme. Und dann geht es auswärts nach Fürth. Michael, wie blickst du auf das Pflichtauftaktprogramm?
Also, ich finde das jetzt nicht das schlechteste Auftaktprogramm. Wäre natürlich schöner gewesen, mit einem Heimspiel zu starten. Aber ansonsten würde ich sagen, dass man aus den ersten 3 Spielen durchaus 6 Punkte holen kann. Und im Pokal sollte man ohne Mühe weiterkommen. Also, das alles andere wäre ja Blödsinn. Also, klar, wenn man mal auf unsere Pokalhistorie guckt, aber das würde ich hier, da würde ich mich sehr weit aus dem Fenster legen schon mal, dass das anders läuft dieses Jahr.
Ja, da ist sicherlich neben der sportlichen Relevanz auch so ein bisschen, ja, die Fanszene von Atlas Delmenhorst ja, schwierig. Wir nehmen ja oder wir besprechen ja im Anschluss an dieses Gespräch für die Saisonvorschau auch noch, wie wir die Gespräche planen wollen. Und ich bin schon gespannt, wer sich Delmhorst schnappen möchte und da versucht, jemanden zu finden, der es zumindest einigermaßen mit den Werten des FC St. Pauli hält, wobei ich jetzt natürlich nicht allen DelmhorsterInnen unterstellen möchte, dass sie da irgendwie rechtsoffen sind, aber es gibt da einen ganz guten Beitrag im Internet zu, den kann ich auch gerne in den Shownotes verlinken, wo so ein bisschen eingeordnet wird. Ja,
auf jeden Fall ist wichtig.
Ja, vom Bremer SV, ne?
Gibt auf jeden Fall sehr viel sympathischere Amateurvereine, die man hätte im Lostopf ziehen können. Aber nun ist das nun mal so. Ich habe ja hier permanent schon so ein Element of Crime Song in den Ohren, den Kasche sicherlich auch kennt. Egal.
Alte Männermusik.
Ja, richtig, genau.
Absolut, mein Vater ist auch Fan.
Hier, geht doch. Siehst du, Luca.
Digga, hör auf, ey.
Kasche schrei nicht so.
Also nochmal ganz kurz, also ich glaube, bei Lautern wird sich gar nicht so viel ändern, habe ich das Gefühl, so in der Mannschaft. Düsseldorf etwas mehr. Fürth ist tatsächlich irgendwie die Mannschaft, wo ich denke, dass die auch eine ganz gute Rolle nächste Saison spielen kann. Das könnte so ein Ding werden, Fürth, also am dritten Spieltag dann.
Könnte der erste Stolperstein werden, meinst du?
Ja, könnte sein. Also ich meine, wenn wir jetzt mit 6 Punkten haben wir angenommen, irgendwie in den ersten beiden Spielen 6 Punkte holen, wäre ein Traum, ne? Also, aber ich glaube, mit Fürth ist wieder zu rechnen, glaube ich.
Kasche, wie siehst du das Auftaktprogramm?
Was soll ich sagen? Also ich finde es, auswärts in Kaiserslautern ist ein schwieriger Start, weil wir kennen ja jetzt alle den Schusterball zu Genüge. Natürlich können wir da jetzt, Tim hat heute so einen interessanten Artikel veröffentlicht mit unserer Umstellung im System. Da geht er ja mit dir im Taktik-Talk, würden wir es jetzt mal sozusagen vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Das wird solche Mannschaften sicherlich vor ganz viele Probleme stellen. Also Kaiserslautern hat ja schon direkt 2 Innenverteidiger wieder verpflichtet, und zwar richtige Kanten, also Elvedi aus Regensburg und wie heißt der andere, Buchas von Union Berlin. Die sind natürlich auch sind auch wieder richtige Kanten. Ich sehe das ähnlich wie Micha. Fürth wird uns vor große Probleme stellen. Die haben sich auch gut verstärkt mit 2-3 Leinen aus Köln. Fast alles nur Erstligaspieler, die sie aus dem Erstliga gerade runtergezogen haben. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass wir in den ersten beiden Spielen 4 Punkte holen. Also Düsseldorf zu Hause schlagen, gehe ich davon aus. Punkt in Kaiserslautern. Delmhorst, wie er schon sagte, den Blogartikel kann ich auch nur jedem empfehlen, sich den mal durchzulesen von der Bremer SV-Fanszene. Das Delmhorst müsste eigentlich ein Selbstgänger sein, aber auch da, ne, wissen wir ja, wie wir in der ersten Runde spielen. Und Fürth sehe ich ähnlich, wird relativ schwer auch auswärts. Da glaube ich eher nicht, dass wir da einen Punkt holen.
Gut, dann fragen wir noch denjenigen in der Runde, der alles fährt, was es so an Spielen zu sehen gibt. Luca, wie schaust du auf das Auftaktprogramm?
Also ich finde sogar Kaiserslautern auswärts, ersten Spieltag sogar schon eine sehr, also schon, dass man uns den schwierigsten Gegner gegeben hat, um einzusteigen. Also gerade weil Kaiserslautern schon sehr unangenehm sein kann. Und ich hätte auch persönlich ein Heimspiel zuerst gehabt, weil neue Saison, reinkommen, gewohntes Umfeld, Millerntor, um mal reinzukommen und ein gutes Feeling zu haben, fand ich ganz super, ganz gut zum Reinkommen gegen Nürnberg. Ist schwierig. Also ich glaube tatsächlich von den vier Gegnern, die wir haben, ich glaube sogar, dass wir da am härtesten zu beißen haben. Also dahinter würde ich Düsseldorf einschätzen. Also Düsseldorf letzte Saison ja auch keine Laufkundschaft gewesen. Ne? Schwierig. Also ich persönlich, also wenn ich mir was wünschen darf, sind 7 Punkte sieben von 9 Punkten. Atlas Delmhorst sollte eigentlich, also ich persönlich würde gerne mal zweistellig gewinnen. Aber das ist, sollte eigentlich funktionieren. Und ich finde Thema Delmhorst, Pokal erste Runde, also dafür, dass die Auslosung vor 2-3 Wochen war und die immer noch keinen Plan haben, wo stattfinden soll, finde ich echt schwach. Also jetzt mal ohne Spaß, das ist doch echt nicht mehr, das ist doch, also, dass man irgendwann mal sagen, Leute, ihr habt noch eine Woche, entscheidet euch, sonst machen wir das. Also ich finde zwar deren Idee zwar cool, ja, wir spielen in der ersten Runde, wir spielen zu Hause, wir wollen unbedingt in Delmhorst, dass das gespielt wird. Ja, das verstehe ich, aber dann sorgt auch dafür und seit 3 Wochen hören wir nichts mehr drüber. Heißt aber wiederum auch für uns, dass ungefähr fast 10% Gästekarten, 500 Stück kriegen wir. Also es ist sehr, sehr wenig Thema Oldenburg, da hätten wir viel mehr Karten zu verkaufen, also da können auch viel mehr St. Pauli-Fans anreisen. Greuther Fürth, würde ich sagen, letzte Saison war echt schwierig für die. Die hatten auch mit vielen Abgängen zu kämpfen, auch mit dem Abstieg und so. Also die haben, ich weiß nicht, ich bin bei Fürth 0,0 drin. Ich habe das Gefühl haben, dass die sich noch nicht ganz gefangen haben und wieder gewinnen könnten. Also mein Wunsch, 7 von 9 Punkte und weiterkommen gegen Delmhorst.
Ja, vielleicht kann man Fürth ein bisschen besser einschätzen, wenn man das Segment mit Michael Fischer gehört hat, was ich mit ihm geführt habe. Aber wenn ihr alles chronologisch durchgehört habt, habt ihr das ja an dieser Stelle schon getan. Und Michael hat die Hand gehoben, möchte noch was loswerden. Jetzt müsste er sich nur noch muten.
Sorry, kann dir natürlich beipflichten, Luca, dass du sagst, du willst da gerne mal sozusagen Sicherheit oder Planungssicherheit. Ich weiß aber auch, weil ich mal vor einigen Jahren bei Mick Uhlenhorst hier auch mitbegleitet habe, diesen Prozess halt ein Stadion mitzufinden und das auf die Beine zu stellen. Erstrundenspiel damals gegen SC Freiburg. Da gibt es wirklich für so einen Amateurverein sau viele Entscheidungen zu treffen im Hintergrund. Und in der Regel geht es da auch um Geld. Und da ist jede 5.000 oder 10.000 Euro wichtig für so einen Verein. Insofern kann ich diese Verhandlungen, die es damals auch gab, völlig verstehen. Und auch wenn sich Fans aufregen, so war es damals, dass man auf einmal dann irgendwie in Norderstedt im Edmund-Plambeck-Stadion spielt. Aber ich glaube, das sind die gleichen Entscheidungen, die gerade haben. Und insofern glaube ich, mal unabhängig von deren Fanszene, kann man da generell mit den Vereinsverantwortlichen ein bisschen milder umgehen, glaube ich.
Ja, also ich meine, und sie haben ja auch mit der Situation quasi in dem Sinne gerechnet, dass sie halt diese 3 Spielorte, also entweder komplett zu Hause, Delmhorst, Oldenburg oder halt sogar das Weserstadion, dass sie die als mögliche Spielorte gemeldet haben, um ein Heimspiel oder in Anführungsstrichen ein Heimspiel austragen zu können. Wir werden beobachten, wie das ist. Also mein Favorit ist Oldenburg. Ich glaube, das Weserstadion ist einfach zu groß und auch für einen Viertligisten jetzt nicht stemmbar, was das Ganze drumherum angeht. Und man müsste dann irrsinnige Summen an die ortsansässige Security-Firma bezahlen und so. Ich meine, du musst das ja auch alles, das war ja jetzt beim eben schon angesprochenen Pokalfinale der Frauen auch so. Man hat an der hohen Luft gespielt und der FC St. Pauli mit leichter Beteiligung von Union Tornesch hat das da alles wuppen müssen, ne, mit der Security-Firma und Einlasssituation und blablabla. Luca, was möchtest du dazu noch loswerden?
Nur war ein kurzer Kommentar bezüglich Spielort Bremen, da ja Oberneuland zeitgleich gegen Nürnberg spielt. Ich denke mal, Bremen fällt weg als Option.
Okay, also ich denke, dann wird Oldenburg immer realistischer, weil ich denke auch, also diese 500 Auswärtstickets, das kann ja auch nicht in deren Sinne sein, uns da damit abzuspeisen. Die haben sich ja auch schon so auf uns gefreut mit dem altbekannten Scheiß St. Pauli, als die Auslösung stattgefunden hat.
Ach, war das so?
Ja, da kursierte doch dieses kurze Video von der Auslosung und nachdem sie sich gefreut haben, kam direkt...
Ja.
Also die haben, glaube ich, auch auf eine gewisse Art Bock auf uns und von daher denke ich, Oldenburg wird es am Ende werden, aber wir werden es sehen. Ihr Lieben, wir sind schon seit über einer Stunde am Quatschen, von daher würde ich so langsam mal einen Ausblick wagen und hatte euch 3 gebeten, dass jeder dem FC St. Pauli eine Hausaufgabe für die kommende Saison aufgibt. Kasche, fangen wir mit dir mal an. Was gibst du dem Verein für eine Hausaufgabe für die kommende Saison?
Welche Hausaufgabe ich dem Verein für die kommende Saison mitgebe, dass sie eine komplette nicht nur eine komplette Hinrunde gut spielen oder eine Rückrunde gut spielen, sondern dass sie die komplette Saison konstant erfolgreich spielen. Das wäre mein Wunsch.
Okay, das ist ein sehr komplexer Arbeitsauftrag. Da muss man sicherlich dann gucken, wie man die Hausaufgabe erfüllen kann und welche Bereiche man da besonders schauen muss als Verantwortliche.
Man kann sich ja auch Nachhilfelehrer holen.
Genau. Auf welcher Ebene jetzt?
Weiß ich nicht. Vielleicht könnte man nochmal gucken, ob Herr Serra im Sturm noch zur Verfügung stände.
Ah, okay, du meinst auch durchaus auch die sportliche Ebene. Ich dachte jetzt mal eher so übergeordnet sozusagen. Aber da ist ja eigentlich auch schon ein gut funktionierendes Team am Start. Von daher wäre sicherlich das am ehesten die Baustelle, wo man dann die Hausaufgabe angehen kann. Michael, was sagst du denn? Was muss unser Verein in der kommenden Saison besser machen? Was gibst du ihm als Hausaufgabe auf?
6 Punkte im Derby holen, aufsteigen und im Pokalfinale Union Berlin schlagen.
Oha, das ist eine sehr komplexe Hausaufgabe, die auch einen gewissen sportlichen Erfolg mit beinhaltet.
Ich habe mich immer an unseren Trainer orientiert, der ja auch eher, wie soll ich sagen, den Erfolg sucht. Und deswegen bin ich zu diesem Punkt gekommen oder zu diesem Satz.
Ja, wir teilen das dann mal in verschiedene Aspekte auf. Luca, wie sieht es bei dir aus? Was gibst du dem Verein als Hausaufgabe auf?
Also dort anknüpfen, wo man aufgehört hat. Die Rückrunde war ja super. Wir haben zwar alle ein bisschen getrauert um Timo Schulz, aber ich hatte ja durch die Reise nach Spanien ins Trainingslager auch davon auch berichtet und darüber auch einen kleinen Bericht geschrieben auf Millanton. Und gefühlt hat die Mannschaft in der Woche extrem weiterentwickelt. Auch hatte über Elias Saad sehr in höchsten Tönen gesprochen. Gefühlt wäre er schon seit Ewigkeiten da gewesen, wie er da rumgewirbelt hat. Und jetzt bin ich auch glücklich, bin ich sehr, sehr glücklich, dass er wirklich einfach im Kader ist und gesetzt ist. Und ich einfach da weitermachen, wo man aufgehört hat. Und jetzt, man hatte jetzt vier Testspiele bestritten, 4 gewonnen. Ja, nicht überbewerten, aber auch nicht unterbewerten. Ne? Also die machen da schon ganz gut. Und Trust the Man Hürzeler. Da bin ich ganz großer Fan von. Also ich bin Fan.
Okay, Luca ist Team Hürzeler. So, dann wäre noch die Frage. Luca hat im kurzen Vorgespräch schon gesagt, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Von daher, Michael, hilf ihm doch mal. Was wird deiner Meinung nach der FC St. Pauli in der kommenden Saison als schulischen Gegenstand verkörpern? Du kannst es gerne weit fassen.
Ja, da habe ich mir echt die letzten Tage echt so Gedanken drüber gemacht, immer wieder drüber nachgedacht. Also bei mir ist das eher so eine Aktion. Die Frage ist, gibt es eigentlich noch Kreide in Schulen und wird noch auf Tafeln geschrieben? Das weiß ich gar nicht mehr, weil ich schon sehr lange aus der Schule bin, aber ich hoffe es, dass es so
da ist. Da ich an der Grundschule arbeite, kann ich dir bestätigen, dass es zumindest dort noch so ist, wobei da auch mittlerweile mit dem Smartboard gemacht wird.
Okay, alles klar. Also ich muss immer dann an meine Schulzeit denken und ich finde, St. Pauli soll dieses unangenehme Geräusch sein, wenn man mit einem viel zu kurzen Stück Kreide auf der Tafel schreibt und es diesen ganz üblen Ton ergibt, wenn der Fingernagel über die Tafel gezogen wird. Dieser Ton soll dann alle anderen Spitzenmannschaften der Liga komplett lahmlegen und aus der Bahn werfen. Das wäre mein großer Wunsch.
Ja, sehr schönes Bild, auch wenn ich jetzt gerade, ja, es hat mich kurz geschaudert, als ich
das... Du hast gerade Gänsehaut bekommen, ich übrigens auch gerade.
Ist ein ganz, ganz fieses Geräusch, aber wenn das nicht uns selbst betrifft, sondern wir das den Gegnern zufügen, ist das ja in Ordnung für mich. Kasche, was sagst du denn, welcher Gegenstand aus der Schule werden wir nächste Saison?
Ich fände es einfach gut, wenn wir der leckere Kakao wären, den es in der Schule immer gab. Einfach nur, weil das eine schöne positive Erinnerung ist und dass ich glaube, uns allen mal ganz gut tut, dass wir positiv durch die Saison kommen und immer was Leckeres sehen.
Okay, ein leckerer Kakao aus der Schulkantine, Mensa, wie auch immer, oder dem Schulkiosk. Wir hatten früher auch so einen kleinen Schulkiosk.
Der Hausmeister hat immer so einen Stand gehabt bei uns und da gab es immer Kakao und Milch und ich war die Kakaofraktion.
So. Gab es da auch hier Schoko-Kussbrötchen?
Ja, natürlich. Ja. Matschbrötchen,
lecker. Matschbrötchen, kann man sich drüber streiten, aber ja, das hat, glaube ich, fast jeder in seiner Schulzeit irgendwie mitbekommen.
Die Älteren unter uns werden sich erinnern.
Ja, und auch die Mittelalten. Luca, hast du ein bisschen Inspiration bekommen? Sonst kannst du einfach auch umschreiben, wie es laufen könnte. Und wir suchen gemeinsam einen Gegenstand aus der Schule. Wobei man ach, du hast das gefunden. Okay, dann brauche ich gar nicht mehr bashen, dass du als kürzester von uns allen aus der Schule raus bist.
Das ist schon 10 Jahre her. Lässt hier Gedankenspielraum an die Hörerinnen und Hörer, wie lange ihr schon raus seid. Ich muss da lange nachgedacht, gerade das lange, die 5 Minuten, die ihr mir gegeben habt zum Nachdenken. Erstmal finde ich es interessant, also ich habe gar nicht daran gedacht, hier einmal reinzuschauen in unseren Ablauf und letztens festgestellt, dass Michael einfach 3 Tage Zeit zum Nachdenken hatte, während ich gerade 5 Minuten hatte. Das Einzige, was ich gerade mit der Schule assoziiere, ist gerade irgendwie nachsitzen, aber das will ich ja auch nicht. ich will mit etwas Positivem FC St. Pauli verbinden und nicht nachsitzen, weil ich habe keine Lust auf Liga 2 habe.
Deswegen, naja, nachsitzen könnte ja auch die Relegation nach oben sein. Da müsste man halt nur noch zwei Spiele mehr spielen.
Das ist so HSV-Duktus, das brauche ich nicht. Ich persönlich habe dann gedacht, okay, was ist dann das Beste, was du aus der Schule haben kann? Hab dann das Abiturszeugnis mir rausgesucht.
Mit welchem Schnitt?
Bestnoten.
Okay.
Weil ich habe mir die Definition nochmal rausgesucht, der Nachweis der Reife und der Hochschulzugang. Ja, Hochschulzugang, also Zugang, ihr wisst schon,
erste Liga. Haben wir, glaube ich, alle verstanden, ja.
Ja, das ist so ihr Abiturszeugnis mit Bestnoten.
Okay, auch ein schönes Bild, wenn man dann am Ende den Abschluss in der Tasche hat und ja, auf die Hochschule, die da Bundesliga heißt, gehen kann. Gut, dann bliebe eigentlich nur noch der Schlusssatz, den sich der Kollege Tim überlegt hat im Vorfeld. Kasche, da ich eine Ahnung habe zu oder glaube zu wissen, wie deiner ausgehen wird, vervollständige doch mal den folgenden Satz. Es wäre für deinen Verein eine erfolgreiche Saison, wenn.
Es wäre für meinen Verein eine erfolgreiche Saison, wenn ich nächstes Jahr in die Allianz Arena fahren muss.
Okay. Michael, wie siehst du das?
Es wäre für meinen Verein eine erfolgreiche Saison, wenn wir am Ende vor dem HSV stehen und aufsteigen.
Okay, und Luca, du darfst auch noch?
Ja, das muss ich ganz ehrlich wieder sagen, das ist wieder so eine Frage, da muss ich gerade Ewigkeiten nachdenken, weil den Teil habe ich gar nicht gesehen. Ich habe mich ganz runtergescrollt. Man muss erfolgreich Saison und St. Pauli in Relation sehen. Ich glaube, über die letzten 12, 13 Jahre sind wir nicht unbedingt mit Erfolg bestraft worden, je nachdem, wie man das auslegt und definiert. Eine erfolgreiche Saison, ich finde, mit dem Kader oder mit dem Personal, den wir aktuell haben, mit dem Trainer, mit Bornemann und wie auch immer, ich finde, erfolgreich ist es, wenn man in den Top 3 landet.
Okay, das schließt ja die Relegation mit dem Nachsitzen mit ein.
Ja, aber da wir ja fleißige Schüler sind und wir einen sehr, sehr ambitionierten Lehrer haben, der durchaus das Interesse hat, dass alle mit guten Noten bestehen und wir jetzt, ich glaube, das hat Kasche kurz gesagt, hier mit dem Nachhilfelehrer, also es gibt auch manche Nachhilfelehrer, die einfach nur den Fernseher reinschieben auf den Wagen und die Schüler einmal gucken lassen nur und gar nichts tun und auf der faulen Haut liegen. So will ich Nachhilfelehrer nicht haben. Aber ich gehe davon aus, dass Hürzeler als Lehrer dafür sorgt, dass wir alle Bestnoten haben und ich korrigiere mich dann, Top 2 sind.
Okay, das ist gekauft, denke ich mal. Und ja, diesen Fernseher reinschieben, das gibt es nicht mehr, seit es Smartboards in den Schulen gibt. Da kann man ja alles dann direkt am Smartboard machen. Aber auch da kann man sicherlich gute Inhalte, die zu Bestnoten führen, zeigen oder halt welche, die ja gerade mal zum Nicht-Sitzen-Bleiben führen. Gut, ihr Lieben, habt ihr noch berühmte Schlussworte? Sonst könnten wir das Ganze hier so langsam zumachen. Hände hoch, wir haben diese tolle Meldefunktion, die haben wir gar nicht vorher besprochen, dass wir die nutzen könnten. Deshalb, wenn dann jetzt, dann Hände hoch, sonst machen wir das Ganze hier langsam zu. Bei Luca hebt sich nochmal die Hand, bitte.
Nie mehr zweite Liga, nie mehr, nie mehr. Okay, das war's.
Gut, mit einer kleinen Gesangseinlage gehen wir aus diesem Segment raus. Ich danke euch dreien, danke Kasche.
Jo, danke dir, Yannick, für die schöne Sendung.
Danke Michael.
Danke dir, Yannick.
Und danke Luca.
Bitte, bitte.
Genau, wir werden jetzt gleich noch nachsitzen und kommende Saison zumindest ein bisschen grob planen, wer da welche Gespräche übernehmen wird. Denn wir haben natürlich auch in der nächsten Saison vor, dass wir wieder alle Pflichtspiele des FC St. Pauli plus vielleicht ein paar Sonderfolgen mal gucken, auf was wir oder ich so Lust haben. Aber dass wir das alles abdecken und können ja vielleicht an dieser Stelle verkünden, nachdem wir ihn ja letzte Saison vorgestellt haben, dass Luca uns auch weiterhin erhalten bleibt und dass wir vierköpfig in die neue Saison starten. Und vielleicht stellt man uns ja am Ende auch ein gutes Abschlusszeugnis aus. Danke fürs Zuhören. Hier geht's doch weiter mit dem Taktikteil. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Tschö.
So, last but not least, das Segment, von dem ich am wenigsten Ahnung habe. Und deshalb ist ja wieder, wie auch im letzten Jahr, der Tim bei mir. Moin, Tim.
Ja, moin, Yannick. Danke für die Einladung.
Ja, das hat sich ja, nachdem wir es letztes Jahr das erste Mal gemacht haben, großer Beliebtheit erfreut. Ich habe unter anderem Rückmeldungen bekommen. Ja, hätte auch noch länger sein können. Ich glaube, wir haben damit so 1,5 Stunden geschnackt und viele, viele Hörerfragen bekommen. Und ja, einige sind auch in dieser Saison wieder reingekommen. Aber zu denen kommen wir später. Ich würde mit dir gerne einen kleinen Rückblick wagen wollen, ob du irgendwelche Besonderheiten siehst in der vergangenen Saison, ob das taktische Konzept bei bestimmten Mannschaften irgendwie besonders aufgegangen ist oder ja, wer sich vielleicht in Statistiken, da bist du ja auch im Blog immer ein großer Fan von, hervortut oder ja, ob es Teams gibt, die besonders über- oder unterperformt haben, wie man so taktisch deutsch sagt.
Ja, genau, also fangen wir vielleicht erstmal mit den Über- und Unterperformern an, die also sich da doch schon hervorgetan haben, und da kann man einen Auf- und einen Absteiger nehmen. Der Aufsteiger ist auf jeden Fall Heidenheim, die ja doch ziemlich viel aus ihren ja eher limitierten Möglichkeiten gemacht haben, was so, wenn man so die Expected Goals-Werte anschaut, haben 67 Tore geschossen, die drittmeisten, die waren ganz lange, hatten sie die meisten Tore geschossen und haben dann einen Expected Goals-Wert von knapp 50 gehabt, ne? Also 17 Tore besser als der Expected Goals-Wert, das ist ein riesengroßer Wert. So, wenn man das vergleicht, St. Pauli 52er XG-Wert, 55 Tore gemacht, Darmstadt 53er XG-Wert, 50 Tore gemacht. Also die sind alle immer so plus minus 2-3 Tore sind sie eingelaufen. Nur Heidenheim sticht da ganz, ganz, ganz krass raus, dass die eben deutlich mehr Tore erzielt haben. Vor allem in Person von Tim Kleindienst, der hat, glaube ich, seinen Expected Goals-Wert um, ich glaube, 10 oder 11 Tore übertroffen. Und das ist schon so, ist auch der Schlüssel zum Erfolg für die gewesen. Die haben da auf jeden Fall in dem Segment total überperformt. Wobei man da auch sagen muss, und jetzt fürchte ich, wenn ich jetzt schon wieder anfange, bei der Frage schon auszuführen, Yannick, die 1,5 Stunden, das könnten wir fast reißen dieses Mal. Weil bei Heidenheim muss man denken, ist ein Team, was viel auf Konter setzt, viel auf Umschaltmomente. Und da ist der, da gibt es viele Expected Goals Modelle, die dann die Güte der Torchance, die Qualität der Torchance unterschätzen, weil bei Kontersituationen die Situationen meist ein bisschen offener sind, weil das eben schneller ist, die Abwehrreihen ein bisschen weniger Zeit haben, sich zu sortieren, und das heißt, die Positionen, aus denen dann die Spieler abschließen, sind meist ein bisschen besser, weil der Torwart auch in Bewegung ist, die Gegenspieler noch in Bewegung sind und. Und deswegen kann es auch sein, dass das da auch ein bisschen mit reinspielt, ne? Also, dass man da so die Konter Spielsituationen werden noch nicht von allen Expected Goals Modellen abgegriffen, weil das auch subjektiv meist geschehen müsste noch. So gut sind, glaube ich, die Datenanalysen noch nicht, dass die Spielsituation so erfassen, dass sie sagen können, das ist jetzt eine Kontersituation. Und da spielt eben Heidenheim auch rein, ne? Dass sie eine konterstarke Mannschaft sind und deswegen 17 Tore besser sind, ist trotzdem ein Riesenwert. Also selbst mit Kontern wäre das immer noch ein Riesenwert. Und dann haben wir, wenn wir auf die Absteiger gehen, da hat man im Grunde genau das Gegenteil von Heidenheim, nur eben ja doch auf deutlich limitierterem Niveau. Das ist Arminia Bielefeld, die einen Expected Goals Wert gegen sich von 54 haben und 62 Gegentore sich gefangen haben. Das ist dann doch schon ja das Problem. Das war auch das Problem von denen in der Saison, dass sie eben offensiv haben die ja auch vom Kader her und auch aber von der Anzahl an Toren her eigentlich immer ganz gut was hinbekommen. Aber defensiv haben die sich halt immer Gegentore gefangen. Und ich glaube, die letzten, 10 Spiele haben die irgendwie 9x2 Gegentore bekommen oder so, ne? Also so richtig hohe Werte sind dann auch die, nach der Anzahl an Gegentoren, die zweitschlechteste Defensive geworden. Und dann, ja, am Ende auch, wenn man damit gekriegt hat, wie das im Kader da wohl geknatscht hatte. Fabian Klos hatte da ja im Relegationshinspiel nach dieser deutlichen Niederlage in Wiesbaden auch schon angedeutet, dass das da im Kader überhaupt nicht stimmt. Mhm. Das ist schon schon ein brutaler Abstieg. Also mit dem Kader, das muss man schon sagen, das muss man erstmal hinbekommen, mit dem Kader abzusteigen. Ja.
Ist ja aber vielleicht auch ein Beispiel dafür, dass so Leute wie ich, die Werte zwar grob verstehen, aber jetzt vielleicht nicht ins Gesamtgefüge einordnen können. Also ich habe bei Heidenheim jetzt so gedacht, ja gut, dann ist ja klar, wenn sie mehr Tore schießen als erwartet, dann ist ja klar, dass sie am letzten Spieltag dafür sorgen, dass schon Fans aus der Vorstadt in Sandhausen auf dem Rasen stehen und sich freuen, aufgestiegen zu sein, aber dann trotzdem noch das Spiel drehen. Und dass es dann eben dazu kommt, dass ein nominell sehr guter Kader oder zumindest ein Kader, der locker die zweite Liga halten sollte im Fall von Bielefeld, dann eben unterperformt und dann Fabian Klos, glaube ich, so sinngemäß die Charakterfrage gestellt hat. Und ja, auch die Fans dann irgendwann gemerkt haben, okay, ihr könnt alle gehen, Arminia bleibt bestehen, so sinngemäß. Ja, da sprechen ja die Zahlen quasi zum Abschneiden irgendwie mit rein, so aus meiner Sicht, in der ich Fußballspiele schaue, ohne da auf XG-Werte zu gucken.
Ja, ich glaube, das größte Problem, was Bielefeld hatte, jetzt kommen wir doch schon wieder sehr tief rein, aber das größte Problem, was Bielefeld hatte, war tatsächlich der Saisonstart. Du bist mit dem Kader, die haben ja auch viele Leute aus dem Kader, aus dem Abstiegskader sozusagen zusammengehalten, kommst dann mit dem Kader rein, das hatte Fürth ja auch, die verlieren gelernt haben über die Vorsaison und da den Turn, den musst du erstmal schaffen. Und dann spielen die halt, kommt da ein neuer Trainer, der vorher nie in der zweiten Liga gewesen ist, der sich wahrscheinlich was super fancy Spielsystem überlegt hat, wie man super kreativ irgendwas machen kann. Und dann spielst du halt das erste Spiel, ich weiß gar nicht, wo sie gespielt haben, gefühlt in Sandhausen 0-3 auf den Deckel gekriegt oder so. Ne? Und da wurde dann, haben sie dann gemerkt, ja, okay, Zweitliga-Fußball ist halt was anderes. Ne? Das ist eben physischer, da ist eben, ja, leider muss man fast sagen, ein bisschen mehr wieder der Fokus in Richtung Fehlervermeidung gegangen, so im letzten, vor allem im letzten halben Jahr. Und da ist schon so manche Trainerkarriere beziehungsweise manche Traineridee, Spielidee zerschellt an Zweitliga-Fußball. Und das ist, glaube ich, in Bielefeld auch ein großes Problem gewesen. Und diesen Turn, den haben sie dann einfach nicht mehr hinbekommen. Ne? Über die gesamte Saison haben die irgendwie diesen, ja, das nicht mehr hingekriegt, dass man da irgendwie das überhaupt begreift als Situation. Ne? Ich meine, mit Uwe Koschinat, als der da war, der hat ja irgendwie 10 Punkte aus den ersten 4 Spielen geholt, als er da war. Da waren die ja eigentlich schon gerettet. Also da hatte man ja nicht gedacht, dass die da noch reingezogen werden. Und dann kommen sie doch nochmal wieder rein und dann, naja. Bitter, absolut bitter für so einen Club. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie Bielefeld besonders eine Träne hinterher weinen würde oder so, aber es ist einfach sehr bitter, das mit anzuschauen, wie so ein Club mit so einem Kader so untergehen kann. Und zwar nicht, weil da irgendwie der Kader, naja gut, vielleicht ist auch schlecht zusammengesetzt gewesen, vom charakterlichen Gesichtspunkten her, aber schon bitter zu sehen, wie man da so, ja, sich als Fan da irgendwie nicht gegen wehren kann, ne? Wie wehrlos man ist in solcher Situation.
Absolut, also das haben ja auch die HörerInnen, wenn sie das hier brav von der ersten bis zur letzten Folge gehört haben, schon im Segment gegen Wiesbaden gehört. Ne? Also da war ja auch einfach die Begleitumstände, glaube ich mal, zumindest für Großfußball Deutschland, sage ich mal, eher präsent als jetzt vielleicht die Art und Weise, wie das überhaupt passieren konnte, also mit diesen wirklich Protesten auf der Tribüne und so. Aber wie gesagt, das habt ihr alles schon, oder das haben wir alles schon im Segment mit Wiesbaden thematisiert, die dann ja letztendlich dafür gesorgt haben, dass Bielefeld den Gang direkt runter in die dritte Liga angehen musste. Und ja, wir werden aus der Ferne beobachten, wie sich das für die jetzt in Zukunft gestaltet. So, Bielefeld ist weg, aber wir haben ja auch ein paar Neulinge in der Liga, die da heißen, also Schalke 04, ja, haben wir erst vorletztes Jahr da gehabt. Hertha ist ein bisschen länger her, unter dem ewigen Pal Dardai wieder zurück in der Liga. Der SVW in Wiesbaden, habe ich gerade schon gesagt, durch die Relegation gegen Bielefeld zurück in der zweiten Liga. Dann die Sportvereinigung 07 Elversberg, habe ich gelernt, und der VfL Osnabrück ist auch gar nicht so lange her, dass sie da waren, so glaub, 2-3 Jahre oder 2-3 Saisons. Gibt es zu den Neulingen in der Liga irgendwas zu sagen, was du erwähnenswert findest?
Ja, also Hertha BSC ist auf jeden Fall eine absolute Blackbox. Also da weiß ich, das ist total schwer einzuschätzen, was da passiert, wer da noch kommt, wer da noch geht. Die sind ja, glaube ich, habe ich heute gerade gelesen, die sind irgendwie mit 23 Spielern ins Trainingslager gefahren, 26 Feldspieler sollen es sein. Also da fehlen auf jeden Fall noch ein paar Spieler. Finanziell ist das natürlich ja auch ein Riesenthema bei denen. Also das ist tatsächlich, kann ich ganz schwer einschätzen, ob das so ein Team ist, wo man sagt, so wie Werder und Schalke vor 2 Jahren, dass man sagt, die spielen auf jeden Fall um den Aufstieg. Ich weiß nicht, ob das bei Hertha schon, wie soll man sagen, angekommen ist, in welche Richtung, was es jetzt geht, so ungefähr. Und da muss man vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Pal Dardai denken. So richtig habe ich in seiner Zeit bei Hertha auch noch nicht gesehen, dass da so richtig so eine Spielidee von so einem Spitzenteam entwickelt wurde. Ne? Wie auch, ne? Der war immer der Feuerwehrmann, der da irgendwie reingekommen ist. Aber da war halt auch noch nicht so richtig, habe ich noch nicht, vielleicht habe ich auch nicht genau aufmerksam genug aufgepasst, aber da habe ich noch nicht so richtig verfolgen können, dass da ja taktisch, spieltaktisch so viel passiert ist, dass die auf jeden Fall so einen Gegner dominieren können. Ne? Das würden sie wahrscheinlich von der individuellen Qualität. Obwohl, nee, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das ausreicht. Also, ja, also wie gesagt, Hertha ist eine absolute Blackbox. Schalke, auch nicht zu vergleichen mit dem Schalke von vor 2 Jahren, die aufgestiegen sind. Allein von der Kaderzusammenstellung her hat sich das schon wieder einmal komplett auf links gedreht. Haben aber mit Thomas Reis einen Trainer, der ja weiß, wie man aufsteigt, der die zweite Liga kennt. Und der auf jeden Fall ja dazu auch passt. Und die haben ja auch schon eine gute Rückrunde gespielt, die Schalker. Also ihren Fähigkeiten entsprechend doch eine sehr gute Rückrunde. Waren defensiv vor allem sehr stark, haben sich wenig Gegentore gefangen. Da kann man, glaube ich, auch wenn da einige Abgänge sind, da kann man von ausgehen, dass die auf jeden Fall ein ganz gehöriges Wörtchen mitreden werden um den Aufstieg. Also viel eher als Hertha BSC.
Okay, das sind die beiden Absteiger aus der Bundesliga. Hast du zu den Neulingen aus Liga 3 was zu sagen? Also Elversberg ist ja zum Beispiel, das habe ich so, ja, war für mich halt ein besonderer Wert, dass sie mit einem Torverhältnis von 80-40, also mit einem plus 40 Torverhältnis aufgestiegen sind und ja auch lange Zeit die dritte Liga dominiert haben, bis sie dann am Ende so ein bisschen die Konkurrenz, die dann zum Teil mit aufgestiegen ist, haben rankommen lassen. Könnte man vielleicht so formulieren, auch wenn sie es bestimmt nicht geplant hatten, aber die waren ja lange Zeit schon, also man hatte lange schon damit gerechnet, dass Elversberg dann jetzt zukünftig auch zweite Liga spielen wird. Hast du da irgendwie das Schaffen von Horst Steffen so ein bisschen verfolgt, der ja auch schon, das hatte ich im Elversberg-Segment auch erwähnt, jetzt Stand heute der dienstälteste Trainer seines Vereins in der aktuellen zweiten Liga sein wird?
Also mit Horst Steffen habe ich mich im Dezember letzten Jahres ein bisschen eingehender befasst, weil der Name geisterte ja auch umher als Nachfolger von Timo Schulz damals beim FC St. Pauli. Und da war Elversberg natürlich schon mehr oder weniger in aller Munde. Die haben auf jeden Fall, also diese 80 geschossenen Tore, das ist schon eine beeindruckende Zahl. Und da muss man auch sagen, wenn die nicht so ein kleines Tief am Ende gehabt hätten, wo sie eigentlich schon, wo ihnen so ein bisschen ja die Puste ausgingen oder wo sie dann eigentlich schon mit 1,5 Beinen irgendwie aufgestiegen waren und schon in der zweiten Liga standen, dann haben sie irgendwie noch ein bisschen gebraucht, dann hätten sie wahrscheinlich noch die 90 knacken können. Also da lief echt viel zusammen und das muss man ja auch dazu sagen, das ist ja eher so ein Kader von No-Names eigentlich, die da hochkommen.
Die haben ganz viele aus der Regionalliga-Saison auch mitgenommen. Ne? Also da ist nicht viel passiert zwischen dem Aufstieg in Liga 3 und Liga 2, wenn ich den Kollegen Dennis richtig verstanden habe.
Genau, ich glaube, der einzige Spieler, der sich da wirklich dann durchgesetzt hat, beziehungsweise richtig nochmal einen Impact hatte, der nicht mit hochgekommen ist aus der Regionalliga, ist Nick Woltemade von Werder Bremen. War ja Leihspieler, der hat ja auch ganz gut gescored und finde ich persönlich auch ein total besonderer Spieler. Da gibt's ja auch Gerüchte, dass der nochmal oder jetzt dauerhaft zu Elversberg geht. Das ist ja noch nicht so ganz raus, was Werder da mit ihm vorhat. Aber sonst, wie gesagt, ein ganz, ganz spannender Kader einfach, weil das wirklich Spieler sind, die teilweise noch relativ jung sind, die ja dritte Liga dominiert haben. Ähnlich wie Magdeburg in der Vorsaison. Da war das ja auch tatsächlich doch sehr ähnlich, auch vom Saisonverlauf her. Die waren ja auch schon, die waren ja über Ostern, waren ja schon aufgestiegen eigentlich und haben dann am Ende das dann auch so ein bisschen schleifen lassen und sind dann auch aber aufgestiegen und haben aber auch die dritte Liga so unfassbar dominiert eine Zeit lang. Das heißt, da kann man sich schon drauf freuen. Und das spricht ja auch eigentlich meist immer dafür, dass das so ein gefestigtes System ist, dass sich da, wenn du 2 Jahre in Folge aufsteigst, die gleichen Spieler hast, dass da viel Konstanz drin ist. Und wenn wir eins wissen, was in der zweiten Liga auf jeden Fall vorhanden sein muss zum Erfolg, dann ist es eben so eine gewisse Konstanz, Kontinuität, der Glaube an das, was man da auf dem Platz macht, dass das funktioniert und so. Und die werden das auf jeden Fall verinnerlicht haben in den letzten 2 Jahren, dass die mit ihrem Fußball erfolgreich sein können.
Ja, wobei ich glaube, also die sind jetzt, glaube ich, das habe ich jetzt aus Transparenzgründen mal gesagt, wer auf Twitter ist, hat es mitbekommen. Ich habe jetzt direkt, bevor wir sprechen, mit Tobi aus Hannover gesprochen oder als Hannover-Fan gesprochen und Da habe ich auch schon gesagt, die sind halt zu schnell zu groß geworden. Ne? Die kommen jetzt, glaube ich, gar nicht hinterher, was jetzt die Anforderungen der zweiten Liga sowohl an Kader als auch an Infrastruktur, an Anreise von sehr, sehr viel mehr Fans stellen. Da wird sicherlich auch abzuwarten sein, inwieweit das Drumherum überhaupt mithalten kann. Und das macht ja auch was mit einem Team eventuell, wenn es sich dann aufgrund von Gegebenheiten außenrum gar nicht unbedingt auf den Sport reduzieren kann, weil, keine Ahnung, die Kulisse eine ganz andere ist, auch wenn noch kein Mensch weiß, wo man da parken soll und ob die ganzen Stahlrohrtribünen, die sie jetzt hochziehen, überhaupt alle stehen, bis sie das erste Spiel machen müssen. Ich glaube, die müssen auch das erste Spiel ausweichen. Frag mich gerade nicht, wohin. Aber ja, da ist noch ganz viel Baustelle auch drumherum, mal abgesehen vom Kader.
Ja, aber also, ich sag mal so, Fabian Boll hat auch niemand zugetraut, dass der mal Bundesligaspieler wird. Also, ich meine, also die wachsen, das sind ja viele Spieler, die wachsen an ihren Aufgaben und das sind ja keine Spieler, die irgendwie nie ein NLZ gesehen haben oder so. Ne? Das sind viele Spieler, die dann den Umweg über die Regionalliga gegangen sind. Und bei St. Pauli gibt es ja auch ein ganz gutes Beispiel vom Spieler, der aus der Regionalliga kommt und gerade Entwicklungsschritte mit 7 Meilenstiefeln macht. Das heißt, absolut. Also vom Kader her, wie gesagt, also spielerische Klasse. Klar hast du Spieler in der zweiten Liga drin, auch bei St. Pauli im Kader, die mit Sicherheit eine höhere individuelle Qualität haben als das, was in Elversbergs Kader drin steckt. Aber wie gesagt, diese Kontinuität da drin, dass du so ein System hast, wo alle wissen, was sie machen müssen, wo alle drauf vertrauen können, das setzt sich halt einfach durch in der zweiten Liga. Das heißt, Elversberg ist da schon echt so ein Team, die muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, nicht für einen Aufstieg, aber es ist tatsächlich so, dass, ja klar, da kennt man irgendwie wenig Spieler im Kader, aber denen ist auf jeden Fall zuzutrauen, dass die Klasse halten und zwar gar nicht mit großen Problemen so. Also so in dem Rahmen würde ich das mal formulieren.
Oha, schauen wir mal, wie das dann am Ende der Saison wirklich aussieht. Dann haben wir noch mit Wien Wiesbaden und dem VfL Osnabrück zwei Namen, die wieder da sind. Hast du zu den beiden noch ein paar Worte zu sagen?
Ja, Osnabrück hat ja mit Sincala haben die ja einen Spieler an Holstein Kiel verloren, der auf jeden Fall einer der maßgeblichen Faktoren da gewesen ist in Osnabrück, gerade in der Offensive. Haben natürlich mit Tobias Schweinsteiger einen ganz spannenden Trainer, der die zweite Liga ja auch kennt, aus Zeiten beim HSV. Das finde ich ein bisschen schwierig. Osnabrück, ja, die sind ja auch eher so über die zweite, dritte Welle gekommen. Die dritte Liga-Saison, das sind ja ein paar Spiele mehr. Das läuft ja immer eher so in Wellen und dann setzt sich am Ende doch das Team durch, was dann am Ende irgendwie in Lauf kommt, was eine Serie gestartet hat. Und ja, Osnabrück ist dann, muss ich ehrlich sagen, dann doch eher das Team, bei dem ich sage, so ja, die haben eher Probleme als Elversberg, die Liga zu halten. Mhm. Das heißt also, ja, ist eine schöne Auswärtsfahrt, also von der Strecke her mit dem IC darunter. Also Elversberg sehe ich da auf jeden Fall ein Stück weiter vorne. Aber da mag man mich natürlich dann mag man mich natürlich teeren und federn.
Lügenstrafen.
Wenn das nicht so der Fall ist.
Okay, dann haben wir noch Wien Wiesbaden?
Ja, Markus Kauczynski, ne? Keine Ahnung. Also, ich meine, dem tun wir wahrscheinlich auf St. Pauli auch ein bisschen Unrecht. Ich glaube, Markus Kauczynski ist einfach ein sehr pragmatischer Trainer und ich weiß, der wurde ja damals mehr oder weniger vom Hof gejagt, weil alle gesagt haben, oh, der spielt einen Fußball, das ist nicht auszuhalten. Später haben alle festgestellt, ja, okay, das lag vielleicht auch einfach an dem scheiß Kader, den man damals zusammen hatte und der hat das Maximum dran rausgeholt und eben dann hoch und weit bringt Sicherheit gespielt, weil er eben alles andere nicht konnte mit dem Kader. Das hat sich gut entwickelt, ne? Wien Wiesbaden ist ja jetzt wie lange unten gewesen? 3 Jahre? 4 Jahre?
Ja, also 4 waren es nicht. Ich meine, müssten 2 gewesen sein. Warte mal.
Naja, der Kofi und Ditkin sind ja zu St. Pauli gekommen 2020. Das heißt,
2019 sind sie aufgestiegen.
Sind sie aufgestiegen? Das heißt, nee, aber Kofi ist doch zum FC St. Pauli gekommen von Wien Wiesbaden, nachdem Wien Wiesbaden abgestiegen war. Und der ist im Sommer 2020 zu St. Pauli gekommen. Also
ja, das war das Jahr 1920, haben sie zweite Liga gespielt.
Ah, okay. Mhm.
Und sind da direkt wieder ab, also 1920 haben sie gespielt und sind 2020 direkt wieder abgestiegen, so rum.
Genau, also ja, Kauczynski, weiß ich auch nicht. Also, ist schwer einzuschätzen. Ich weiß, dass die da ganz guten Ball gespielt haben tatsächlich, auch sehr stabilen Fußball. wen ich interessant fand, ist natürlich Benedikt Hollerbach, der jetzt sozusagen die Liga übersprungen hat. Der hat natürlich auch richtig aufgedreht noch. Dann finde ich persönlich den Bjarke Jakobsen, ist es, glaube ich, den finde ich total spannend. Ein Spieler, der der einen total feinen Ball spielt und den ich, ja, also der mir auf sehr positiv aufgefallen ist, da, weil man ja nicht unbedingt beim, wie soll ich sagen, ich muss schon, hängt schon wieder so an der Position, an der Trainerposition. Bei Kautschinski hatte ich nicht damit gerechnet, dass er da so, einen Spieler hat auf der Sechserposition, der so eine feine Klinge spielt. Und dann ist natürlich, der Prtajin, keine Ahnung, wie ausgesprochen wird, Prtajin, der Stürmer Ivan Prtajin, den finde ich natürlich auch spannend, der vor allem einfach eine, wie soll man sagen, irgendwie unscheinbar ist, aber ganz wenig Fehler macht, also sehr, sehr exakt spielt, super gut im Passspiel ist, auch als Wandspieler gut geeignet ist, aber jetzt gerade, das habe ich gerade gelesen, sich Muskelfaserriss zugezogen hat, also der wird den Saisonstart mit Sicherheit verpassen. Das war natürlich, das ist natürlich ein hartes Los, ne, dass Hollerbach weg ist und der andere zentrale Stürmer da sozusagen auch erstmal raus. Die haben sich mit Lee von Bayern haben die sich einen spannenden Leihspieler geholt fürs offensive Mittelfeld. Den finde ich ganz spannend. Da bin ich mal gespannt, was da kommt. Und aber sonst wird man sehen, wie sehr das abhängig ist dann von so einem Tempo-Bolzer wie Hollerbach. Der hat ja am Ende der Saison hat er ja dann doch schon eine ganz schöne Menge da gerissen bei Wien Wiesbaden und muss man mal schauen, ob die das auffangen können und ob der Kautschinski-Fußball dann doch einer ist, der das aushält. Hollerbach hatte ja auch, der war ja jetzt auch nicht, es war jetzt auch nicht so, dass er die zweite, dritte Liga komplett auseinandergespielt hat, sondern der hat ja teilweise in der Hinrunde ja sogar doch noch ein bisschen besser gespielt, zumindest besser gescored, glaube ich, als in der Rückrunde. Aber war trotzdem schon so ein Fixpunkt, ne? Also einer, auf den sich die gegnerischen Teams einstellen mussten, gerade in Verbindung mit dann einem bulligen Wandspieler. Und naja, bei Wandspieler sind wir dann auch wieder beim Kautschinski-Fußball angelangt, ne? So offensive, tempoharte Außen und dann so ein Wandspieler, die kann man eben gut gegnerische Pressinglinien überspielen mit. Ja, also. Es wird schwer für Wien Wiesbaden. Mich würde mal interessieren, was da der Experte bzw. die Expertin gesagt haben, inwiefern sich der Kader, ja, inwiefern das anders ist als vor 3-4 Jahren, als sie aufgestiegen waren. Weil da hatten sie ja auch, ja, da hat der Kader dann auch vielleicht auch einfach nicht gereicht. Der Kader jetzt ein bisschen stabiler ist, ein bisschen mehr zu bieten hat. St. Pauli bedient sich ja da ja total gern, ne? Also mit Jakov Medic haben sie sich ja auch jemanden geholt, der ja durchaus ja ein bisschen, wie soll man sagen, zu gut für die dritte Liga war, sehr schnell gewachsen ist, schneller als der Club. Schwierig. Ich glaube, auf jeden Fall ein sehr unangenehmer Gegner für alle anderen Teams in der zweiten Liga, aber auch eher Abstiegskandidat. Da sollte man sich keiner Illusion hingeben.
Okay, also von den drei Aufsteigern würde ich sagen, Elversberg hat durchaus die Chance, die Klasse zu halten und für Osnabrück und Wiesbaden wird es schwierig, wobei ich dir sagen kann...
Das ist ganz schön billig, ne? Also wirklich, dass ich dann Platz 1 sage, ja, das sind die das schaffen können. Die anderen beiden so, ja, da wird es eng. Da habe ich so viel geredet jetzt, wie lange? 15 Minuten haben wir über die Aufsteiger geredet und dann kommt sowas dabei raus.
Na, ich versuche das ja nur zusammenzufassen, wenn man das dann so in Platzierung sehen würde. Also ja, du hast ja gesagt, Elversberg, dadurch, dass man zusammengeblieben ist, natürlich wird bei Wiesbaden der Abgang von Hollerbach schwer wiegen. Wobei ich meine mich zu erinnern, dass wir in dem Wiesbaden-Segment die Frage aus der Hörerinnenschaft hatten, dass gefragt wurde, ob der Michael Weberer den Kader stärker sehen würde als damals beim Aufstieg 1920, wo es dann direkt wieder runterging und das hat er bejaht. Also von daher, ja, er blickt da durchaus optimistisch drauf und vielleicht straft er dich ja Lügen und also gut, schwer haben heißt ja nicht, dass man nicht doch die Klasse halten kann am Ende.
Ich glaube, die Frage habe ich sogar gestellt auf Twitter.
Das kann sogar sein.
Fällt mir jetzt gerade auf.
Ja, siehst du. So schließt sich dann der Kreis. Und wir können aber tatsächlich, wo wir gerade schon bei HörerInnen-Fragen oder auch KollegInnen-Fragen sind, ja vielleicht mal darauf rüberschwenken, es sei denn, du hast noch was zu den alten Teams zu sagen, die auch letzte Saison uns als Gegner schon erwartet haben. Gibt es da Veränderungen, die du erwartest oder Teams, die vielleicht weiter den alten oder selben Stiefel spielen? Ich denke da zum Beispiel an den ersten FC Kaiserslautern unter Schuster. Das wird sicherlich das Gleiche sein, was wir auch in der letzten Saison oder was man halt von Schuster kennt. Du hast mir auch im kurzen Vorgespräch gesagt, ja, gab ja auch gar nicht so viel Veränderungen auf den Trainerpositionen. Das war tatsächlich letzte Saison noch anders. Da haben viele Teams zur neuen Saison die Trainer gewechselt. Gibt es da denn irgendjemanden von den Etablierten aus der vergangenen Saison, die du noch irgendwie kurz beleuchten wollen würdest?
Also ich finde es sehr spannend, in welche Richtung sich, wenn man so ja eher so größere Teams anschaut, in welche Richtung Nürnberg geht, in welche Richtung Hannover geht, inwiefern Fortuna das dann vielleicht doch mal noch stabiler bekommt. Ich glaube, gerade bei Hannover ist jetzt, die haben einfach einen sehr, sehr guten Kader, haben letzte Saison aber basierend auf dem Kader echt ziemlichen Müll zusammengespielt, das kann man nicht anders sagen. Und da, ja, muss man mal schauen. Greuther Fürth hat mit Alex Zorniger jetzt mal so eine ganze Vorbereitung. Da bin ich auch mal gespannt, inwiefern er dieses krasse Pressing dann doch weiter durchzieht, ob er das weiter durchziehen kann. Es war jetzt zum Ende der Saison, war es ja schon so, dass Zorniger seinem Nachnamen alle Ehre machte und sich dann doch auch ja immer sehr deutlich auch auf Pressekonferenzen auch von seiner Mannschaft abgrenzt, das auch mal anzählt, da einzelne Spieler auch anzählt. Also das ist schon, das ist auch schon eine Art und Weise zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie er dann intern ist. Aber Fürth war ja schon, ja, zählt auf jeden Fall zu den spannenderen Teams der Liga letzte Saison. Großer Umbruch ist, glaube ich, bei Braunschweig. Ich meine, die haben auch einen neuen Trainer. Da wird sich wahrscheinlich einiges tun. Da weiß man ja auch immer noch nicht so genau, warum haben sie Schiele entlassen. Also ich fand eigentlich schon bemerkenswert, dass der mit dem Kader die Klasse hat halten können. Noch größerer Umbruch ist bei Holstein Kiel. Die haben, ja, mit Marcel Rapp haben sie ja immer noch den gleichen Trainer an der Seitenlinie, aber doch richtig, richtig viele Spieler verloren. Dafür aber super spannende Spieler auch wieder geholt. Also da darf man, glaube ich, echt gespannt sein, wie das zusammenwächst, ob das vielleicht sich da ganz schnell zusammentut und gut zusammenwächst. Also da sind echt einige Teams dabei, bei denen ich doch sehr gespannt bin. So, ne? Letzte Saison waren es dann doch wirklich so ein paar Teams, die einen auch so ein bisschen überrascht haben. So Paderborn mit einer taktischen Umstellung. Darmstadt hat ja auch taktisch umgestellt. Das war ganz spannend. Ich persönlich, auch wenn sie Spieler verloren haben, rechne so ein bisschen damit, dass der erste FC Magdeburg noch eine bessere Rolle als in der letzten Saison spielen wird jetzt in der kommenden Saison, einfach weil die, weil sie ihren Kader dann doch schon ein bisschen anpassen konnten, auch wenn dann so jemand wie Fadli oder so dann natürlich weggeht, nicht zu halten ist, weil der einfach zu schnell zu gut geworden ist. Ja, und jetzt habe ich sie eigentlich fast alle durch, alle Zweitligisten, glaube ich.
Gut, dann können wir ja quasi vom Blick auf die Konkurrenz mal überschwenken auf den FC St. Pauli an sich. Da wird nämlich tatsächlich dieses Jahr nur Fragen, die sich mit dem FC St. Pauli beschäftigen. Und wir fangen mal an mit Malte, der sich dafür interessiert, wie denn der GSN oder GSN-Index Rücksicht auf die Entwicklung von Trainern nimmt. Also Global Soccer Network Index ist damit gemeint. Und ob sich bei der Entlassung von Timo Schulz etwas an seiner Beurteilung als Trainer verändert hat und wie da Entlassungen allgemein behandelt werden und ja, was dann im Umkehrschluss zu seinem Nachfolger Fabian Hützler die Daten sagen und ob sie da in ihm auch das große Trainertalent sehen und wir auch weiterhin glückliche Auftritte sehen werden oder ob die mit einbezogen werden. So verstehe ich ungefähr seine Frage. Kannst du da ein paar Sätze zu sagen?
Also ganz grundsätzlich muss ich das so ein bisschen eingrenzen, dass ich sagen muss, so ganz genau weiß ich nicht, wie das Global Soccer Network das mit einpreist, also Entlassungen, wie das in der Beurteilung mit eingepriesen oder mit einberechnet wird. Es gibt einen GSN-Index für Trainer. Also die kriegen auch sozusagen einen Wert dahinter gebappt, hinter sich. Timo Schulz, da müsste ich jetzt mal nachgucken, der ist natürlich kurz nach seinem Start, der ja eher nicht so gut war, ist er ziemlich schnell, ziemlich gut geworden, auch was den Index angeht. Und dann ist auch so eine Art Prognose ja dann doch ein bisschen schwieriger möglich mit Trainern als mit Spielern, weil man da eben, ja, bei Spielern kann man sagen, spieltaktische, technische Fähigkeiten verbessern sich noch. Bei Trainern, ja, weiß ich nicht, ob ein 45-jähriger Trainer, der wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Erfahrung haben, aber ob er dadurch dann wirklich besser wird oder einfach mehr und mehr desillusionierter, das weiß ich nicht. Grundsätzlich, was die Daten zu Fabian Hürzeler sagen, muss ich auch ehrlich gestehen, weiß ich nicht genau. Man muss aber auch sagen, er hat jetzt 17 Spiele als Cheftrainer gemacht. Das ist immer noch eine small sample size. Da muss man mal schauen. Er war natürlich als Spielertrainer bei Pipinsried, war schon zugange und da hat er auch eine sehr gute Rolle gespielt. Da muss man aber auch sagen, der Kader von Pipinsried ist halt auch sehr gut gewesen für den Aufstieg damals. Ich gehe davon aus, dass das Global Soccer Network in Fabian Hürzeler auch ein großes Trainertalent sieht. Da muss man auch sagen, wer sieht das nicht in Fabian Hürzeler? Wer sieht nicht, dass da jemand ist mit Anfang 30, der ja einer der wenigen Trainer ist, der ja durchaus mutige Entscheidungen getroffen hat und Antworten gefunden hat, vor allem auf sehr destruktive Spielweisen in der zweiten Liga. Und das auch geschafft hat, und ich glaube, das ist das, was die meisten aufhorchen lässt, es geschafft hat, dadurch so eine ganz krasse Motivation für Defensivarbeit zu schaffen bei den Spielern. Ne? Also die gerade die Rückwärtsbewegung, das ist ja schon etwas, was ich persönlich sehr beeindruckend fand, wie mit welcher Art und Weise da defensiv gearbeitet wurde in der Rückrunde. Und also dieses große Trainertalent sehen mit Sicherheit alle, wie das Global Soccer Network das einschätzt. Die Zahl habe ich nicht zur Hand. Aber es ist natürlich geplant, sobald im Global Soccer Network ein bisschen mehr Luft ist. Die haben natürlich jetzt auch, während das Transferfenster offen ist, haben die einen Arsch voll Arbeit. Aber sobald das mal geschlossen ist, wollen wir natürlich auch den Kader nochmal zusammen mit GSN analysieren, auf die Zahlen gucken, und da werden wir natürlich uns auch gesondert mit Fabian Hürzeler befassen, weil was das GSN, was die auf jeden Fall sagen können, ist zum Beispiel, was ist mit dem Kader möglich? Da können sie natürlich kalkulieren, was müsste da eigentlich rauskommen anhand der Kaderstärke im Vergleich zu anderen Zweitligisten, aber auch, ist das taktische Konzept, ist das eigentlich die bestmögliche Variante, die man mit dem Kader, mit den Spielern, die da drin sind im Kader, die man wählen sollte. Die Modellierung gibt's ja auch vom Global Soccer Network. Und die Frage, die stelle ich in so einem Fall dann natürlich auf jeden Fall.
Ja, super. Dann verweisen wir doch einfach auf zukünftige Blogartikel, was das im Detail angeht. Dann haben wir von Reckner im Blog, der diese Saisonvorschau angekündigt hat, noch ein paar Fragen bekommen. Die muss ich jetzt aber einzeln stellen und nicht im Blog, weil sie verschiedene Aspekte beleuchten. Zum einen geht es erstmal um Eggestein. Welche Optionen siehst du für ihn?
Ja, Johannes Eggestein. Es ist tatsächlich ein Spieler, der mich viel beschäftigt, weil ich mich auch frage, wie kann man den eigentlich, die Power von dem eigentlich bestmöglich einbringen beim FC St. Pauli. Auf jeden Fall ist er ein Mittelstürmer, und das muss man auch ganz klar festhalten. Das ist kein Außenstürmer. Der wird auch kein Außenstürmer, weil er dazu, ja, fehlt ihm ein bisschen das Tempo. Es ist auch kein Wandspieler, dazu fehlt ihm die Größe. Es ist ein guter Spieler, wenn es darum geht, im Zusammenspiel mit dem Mittelfeld, Dialog mit dem Mittelfeld zu wählen und. Was Johannes Eggestein braucht, ist einen zweiten Stürmer neben sich. Und das kann ein schneller Stürmer sein, das kann aber noch viel eher ein richtiger eine Kante sein, Stichwort Maurides, Andreas Albers. Und wenn es darum geht, welche Option siehst du für Johannes Eggestein, dann sehe ich die Option, dass wenn der FC St. Pauli, die Frage kommt ja auch noch tatsächlich, mit dem System mit zwei Stürmern spielt, dann wird das relevant für ihn, dann hat er auf jeden Fall Möglichkeiten, da auf wesentlich mehr Spielzeit zu kommen. Das war ja auch am Anfang der Saison, als St. Pauli mit zwei Spitzen gespielt hat. Da war er ja vorne mit dabei, und dann auch noch, ich glaube, das letzte Spiel gegen Karlsruhe, da hat er ja mit Daschner zusammen vorne, das letzte Spiel der Hinrunde hat er mit Daschner zusammen vorne gespielt, da hat er tatsächlich sein bestes Spiel für St. Pauli gemacht. Der ist so ein bisschen Opfer des Systems geworden da tatsächlich dann in der Rückrunde und hat dann dadurch, dass ihm dann ein bisschen das Tempo fehlte, auch fürs Pressing, dadurch, dass die anderen Spieler sehr, sehr gut gemacht haben und Lukas Daschner dann doch sehr krass dann auch in eine Rolle reingewachsen ist und sich als Wandspieler versucht hat und das, obwohl er körperliche Nachteile hatte, das sehr gut gemacht hat, ja, ist er einfach aufs Abstellgleis geraten und die Option sehe ich für ihn auch immer noch, ne? Also das ist jetzt, es ist auch nicht in Stein gemeißelt, dass auf einmal mit zwei Stürmern gespielt wird. Und sobald es mit einem Stürmer geht, wird es einfach schwierig für Johannes Eggestein. Und deswegen ist bei der Frage, welche Option sehe ich für Johannes Eggestein, ist eigentlich die Frage, spielt der FC St. Pauli mit zwei Stürmern? Dann sehe ich Option, sehe ich auch Spielzeit für ihn bei St. Pauli. Und wenn nicht, dann ist die beste Option für Johannes Eggestein und wahrscheinlich für alle Seiten, dass er sich umschaut, ob er irgendwo bei einem anderen Verein die Option sieht, mehr Spielzeit zu sammeln. Weil das, man muss das ja auch sehen, Johannes Eggestein, und das hat man in der Hinrunde ja auch gesehen, das ist tatsächlich in der gesamten zweiten Liga der Spieler, der am meisten Ballkontakte im gegnerischen Strafraum hatte, der ja auch wenn man Tore pro 90 Minuten nimmt und XG pro 90 Minuten und Abschlüsse pro 90 Minuten bei St. Pauli da echt herausragt. Und das ist eine Stärke von ihm. Und das darf man nicht vergessen bei all dem, wo man irgendwie sagt, ich habe jetzt viele negative Sachen aufgezählt, aber Johannes Eggestein ist unfassbar gut in der Box. Der hat etwas, was man als Stürmer nur ganz schwer trainieren kann oder selbst als Stürmer nur relativ schwer trainieren kann. Der positioniert sich im Strafraum sehr gut. Der ist immer da, wenn es brennt. Der kommt da immer an den Ball. Das ist eine extreme Qualität, die so ein Stürmer hat. Und wenn der ein Team findet, wo das Spielsystem auch auf diese Stärken von ihm zugeschnitten ist, dann kann der richtig, richtig gut werden. Und dann mit richtig, richtig gut meine ich nicht Zweitliga, sondern Bundesliga-Niveau. Aber bei St. Pauli sehe ich das halt nur, wenn da mit zwei Stürmern gespielt wird. Ansonsten sehe ich da Schwierigkeiten für ihn da, noch eine gute Rolle einzunehmen.
Okay, also ich glaube, ein paar Fragen zur Formation haben wir im Verlauf dieses Gesprächs noch bekommen oder werden noch gestellt worden sein. Ja, und dann muss man halt sehen, ob da für Eggestein Platz ist in der Formation oder eben nicht. Nächste Personalie ist Ritzka und die Frage ist, ob er das Potenzial für einen Stammspieler hat und inwieweit seine Spielweise die unsrige, verändert oder sogar eine komplette taktische Umstellung denkbar wäre aufgrund seiner Person.
Ja, also was man ja ganz klar auch sofort sieht, ist, Lars Ritzka ist nicht Lead Paccarada. Da muss man natürlich sagen, wer ist eigentlich Lead, wer kann Lead Paccarada kopieren? Also was für Linksverteidiger gibt es überhaupt, die so krass in die zentralen Positionen ziehen, die technisch so eine feine Klinge drauf haben wie Lead Paccarada? Der ist nicht umsonst in der Bundesliga gelandet. Das hat Lars Ritzka nicht. Das ist, man muss es aber auch nicht schlecht reden. Das ist für Zweitliga-Verhältnisse ist der immer noch, auch was Technik angeht, auch was Zusammenspiel angeht mit Mitspielern und so, ist der immer noch auf gutem Niveau. Also es ist nicht so, dass man sagt, so, oh, Lars Ritzka, da haben alle Bauchweh, wenn man den aufstellt. Und Lars Ritzka ist eben defensiv wesentlich stärker als Lead Paccarada. Das muss man schon sagen. Der hat ja bei Ferl, von denen er ja zu St. Pauli gekommen ist, hat er zeitweise auch Innenverteidiger gespielt. Da würde ich natürlich sagen, so, mit der Körpergröße, da muss man vielleicht ein bisschen, da muss man Abstriche machen, vor allem wenn man mit Carol Metz da noch einen anderen Linksfuß im Kader hat, auf der Linksverteidigerposition, auf der linken Innenverteidigerposition, Entschuldigung, wo er einfach nicht vorbeikommen kann. Aber Lars Ritzka, der ist halt ein anderer Spielertyp und das wird die Spielweise schon verändern. Da muss ich einen Abstrich machen. Ich war mir ganz sicher, dass das die Spielweise verändern würde. Aber er versucht es trotzdem, ne? Also St. Pauli spielt ja momentan auch ja mit den Außenverteidigern, rücken sie ja so ein bisschen ins Zentrum ein und das macht er auch. Ich glaube allerdings, auch wenn ich Lars Ritzka durchaus zutraue, das Potenzial zum Stammspieler zu haben, dass da momentan Philipp Treu aufgrund seiner technischen und spielerischen Fähigkeiten so ein bisschen die Nase vorn hat als Linksverteidiger, weil einfach die Ansprüche dann doch mehr in Richtung Technik gehen und bisschen weniger vielleicht in Richtung Defensivarbeit. Und ich möchte für diese Position auch nicht ausschließen, dass dann noch auf dem Transfermarkt was passiert.
Gut, das können wir natürlich Stand heute 12.07. nur schwer beurteilen, ob das jetzt schon der Kader ist, mit dem man da diese Gedanken angehen kann oder nicht. Ich fand auch, wenn Ritzka gespielt hat, durchaus immer solide, aber sicherlich auch noch Luft nach oben. Und natürlich kann er nicht diese offensive Rolle, die so wie Lea Pagarada ja seine Rolle als Linkverteidiger interpretiert hat. Ich glaube, dass da ist er einfach nicht der Typ für. Da würde ich dir auch mit meinem Laienwissen zustimmen.
Es kommt noch. Was er aber auf jeden Fall hat, also es ist nicht so, dass er offensiv ja überhaupt nicht in Erscheinung tritt. Er macht es nur anders, ne? Also Lars Ritzka hat ja auch ordentlich Tempo dabei, ne? Also es ist einer, der an die Grundlinie läuft, von da die Querpässe, die Flanken reinbringt. Er ist halt ein ganz anderer Spielertyp als Lea Pagarada. Das ist im Grunde, ja, man muss schon sagen, fast genau das Gegenteil von Pagarada. Bei Pagarada muss man ja auch in Frage stellen, ob er überhaupt ein Linksverteidiger ist oder nicht ganz woanders hingehört. Ne? Also das Spiel des FC St. Pauli war ja auch ganz krass auf ihn zugeschnitten. Also viele im Team haben darauf reagiert, wenn Pagarada so komplett freigedreht ist und sich ja auf was weiß ich für Positionen bewegt hat. Da mussten ja seine Mitspieler auch drauf reagieren und so. Das heißt, vielleicht tut es dem FC St. Pauli auch gut, wenn Lea Pagarada eben nicht mehr dabei ist und es nicht mehr diesen zentralen Fixpunkt gibt, auf den sich die Gegner dann auch konzentrieren können, sondern wenn das so ein bisschen mehr auf mehr Schultern verteilt wird. Also ich würde gerade die Rolle, die Ritzka, die er einnimmt, das ist eine der spannendsten Personalien im Kader mit Sicherheit. Gerade die Frage, Stammspieler oder nicht. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, bei der Hälfte aller Zweitligisten stellt sich die Frage überhaupt nicht, ob Ritzka Stammspieler ist. Da ist er es einfach, weil er die Qualität für die zweite Liga auf jeden Fall mitbringt. Man muss nur überlegen, ob das in die Spielidee von Fabian Hürzeler, ob das reinpasst. Das ist eher die Frage.
Alles klar, danke nochmal für die Ergänzung zur Person Ritzka. Und dann gibt es eine zusammenhängende Frage, die da lautet, du hast ja Saad eben schon indirekt angesprochen, auch wenn du ihn nicht namentlich erwähnt hast, als jemanden, den man aus der Regionalliga hochgezogen hat, als es nötig war, in der Offensive sich was zu holen. Und auch damals waren ja viele skeptisch. Regner möchte auf jeden Fall wissen, ob man da jetzt schon mit ihm auch als Stammspieler planen kann oder ob er eher ein Backup ist. Und daran anschließend die Frage, ob Sinani, der jetzt erst vor wenigen Tagen, Wochen dazu kam, ob der dann auf rechts kommt und Afolayan dadurch dann auf links oder zentraler positionierend werden würde.
Ja, das hat sich ganz schön krass entwickelt, die offensive Außenposition. Ne? Wenn man überlegt, vor einem halben Jahr waren die alle drei noch nicht da. Und das hat sich, also, und jetzt hast du auf einmal drei Spieler, bei denen ich auf jeden Fall sagen würde, dass die haben alle Potenzial zum Stammspieler. Sollte man mit Saad schon als Stammspieler planen? Ist von mir ein klares Ja. Also beziehungsweise planen sollte man damit nicht, aber man sollte damit rechnen, dass Elias Saad sich zum Stammspieler entwickelt. Das hat er ja im Grunde auch schon getan. Normalerweise ist es so, und dieses Tal hat er noch nicht, normalerweise ist es so, dass wenn Spieler aus unteren Ligen kommen, gerade aus semi-professionellen Ligen, dass die an die Athletik gewöhnt werden müssen, dass die sich daran gewöhnen müssen, dass das Trainingspensum höher ist, dass die Spielweise auch vielleicht ein bisschen härter ist, dass das Tempo viel höher ist. Und das ist natürlich dann auch eine Frage, wie sich dann Muskeln entwickeln, wie man da die Schritte macht, wie schnell man sich da verbessert und darauf reagiert. Ich habe mal einen längeren Bericht darüber gelesen, darauf reagiert der Körper eigentlich immer damit, dass man am Anfang ganz gut mithalten kann und dann in so ein Tief kommt, in so ein körperliches Tief, vielleicht dann auch eine Verletzung hat oder dann die Muskeln eben irgendwann, weil sich die ja auch nicht gleichmäßig entwickeln, dass man dann noch ein bisschen anfälliger für Verletzung ist. Da habe ich bei Elias Saad immer noch die Befürchtung, dass das noch kommt, dass diese Phase noch kommt, weil der ist ja tatsächlich, er hat zumindest diese Eingewöhnungsphase, die hat er mehr oder minder übersprungen, zumindest die spielerische. Die körperliche weiß ich nicht, manchmal ist er ja doch eher wie so ein Flummi abgeprallt an seinen Gegenspielern. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine seiner Stärken, dass er eben so ein bisschen wuseliger ist, wesentlich schneller als seine Gegenspieler. Also sollte man mit ihm als Stammspieler planen, da würde ich sagen, man sollte zumindest nicht ausschließen, dass er da körperlich noch drauf reagieren wird, auf diese Umstellung. Ansonsten, das, was ich in den Testspielen von ihm gesehen habe, ist tatsächlich echt fantastisch. Der Typ macht einfach den Unterschied aus, ne? Also das ist total krass, wie kreativ er ist, was für, der macht Bewegungen, die die andere Spieler nicht machen, und das ist, glaube ich, dass dieses Gesamtpaket, was Elias Hart mitbringt, ist einfach so, so, so interessant und so anders als das, was alle anderen Spieler haben, der, weil er eben nie im NLZ war, weil er Futsal-Nationalspieler gewesen ist, macht er Dinge einfach anders, technisch, vielleicht auch taktisch, macht er andere Bewegungen, und das ist halt etwas, womit Gegenspieler, gegnerische Teams nicht mit rechnen, die sie auch nicht trainieren können. Das ist ein Maß an Kreativität, was ist, was du ja nicht, also was der woanders gelernt hat, woanders trainiert hat, und im NLZ-Fußball sucht man ja immer nach solchen Spielern, um Kreativität zu fördern, geht man, hat man verschiedene Konzepte, aber am Ende ist es so, dass das ja aus einem selben, oh, jetzt habe ich hier mal mein Podcast-Equipment, ich hoffe, das war nicht zu laut, habe ich mal mit meinen Handbewegungen umgehauen, nach solchen Spielern sucht man ja immer, es ist ja nicht umsonst so gewesen, dass da mehrere Zweitligisten an ihm Interesse hatten, und also Elias Hart, ich möchte jetzt nicht die Erwartungen an ihn zu hoch hängen, aber das ist schon echt richtig, richtig spannend und gut, was er macht. Und die Entwicklungsschritte, die er macht, die sind momentan so schnell. Da freue ich mich richtig drauf, auf den Saisonstart mit Elias Hart. Ob er dann aber Stammspieler ist, das weiß ich nicht, weil Afolayan und Sinani sind natürlich mega stark. Connor Metcalf ist ja auch, der entwickelt sich ja auch auf der Position auch weiter. Der hat jetzt auch im Testspiel zuletzt, hat er auch auf der offensiven rechten Außenbahn gespielt und hat das auch richtig gut gemacht, weil er eben da im Passspiel vor allem so stark ist mit Manu Sayakas und so, weil er eben relativ schnell kombinieren kann, sehr sicherer Passspieler ist, nie so diese großen komplizierten Dinge macht, sondern eher einen ganz einfachen Fußball spielt, einen ganz starken Zug zum Tor hat. Also die vier Spieler, die sehe ich, also das, die haben alle vier Stammpotenzial, und ehrlich gesagt kann ich gar nicht voraussehen, wer da wie wo spielen wird, und was Regner da auch schon mit reingebracht hat, dass man jemanden von denen, also Sinani oder Afolayan, vielleicht ein bisschen zentraler zieht, das halte ich gar nicht für so unwahrscheinlich, aber zu System, zu Formation kommen wir ja noch. Aber aufgrund der Stärke halte ich das nicht für so unwahrscheinlich. Der Stärke von diesem Gesamtpaket, was der Kader an offensiven Außenbahnspielern momentan hat.
Ach, es ist so herrlich. Ich schmeiß dir ein Stichwort hin oder eine Frage und dann kannst du einfach monologisieren und ja.
Endlich kann ich das mal rauslassen, alles, was mich so, was ich mal merken, was mich so den ganzen Tag bewegt.
Ja, würdest du jetzt in der Monatssendung sitzen, wird wahrscheinlich Justus oder so wird irgendwann einfach den Kopf schütteln und sagen, ja, interessant, aber keine Ahnung. Mir geht es ganz ähnlich, aber zumindest was so Teil deiner Ausführung angeht. Aber den Grundgedanken habe ich verstanden, und jetzt würden wir nochmal eine letzte Frage mit reinnehmen. Die hatte ich dir jetzt vorher nicht ins Board gestellt, aber die passt nochmal so kurz zu der Frage, die wir auch zu Ritzka hatten. Die beschäftigt sich mit dem System des inversen Außenverteidigers. Ob das weiter Bestand haben wird oder ob Saliakas und Schrägstrich Treu nicht das passende Spielermaterial, ich mag das Wort nicht, aber ob die das nicht das, die passenden Spieler sind, um das weiterhin durchzuziehen. Das hast du ja mit Paccarada eben schon so ein bisschen ausgeführt, dass er da halt auch durchaus mal die vorgegebenen Bahnen verlassen hat. Und siehst du das weiter als Möglichkeit? Glaube ich, so ist die Frage zu verstehen.
Genau, also da muss man vielleicht ein bisschen ausführen, was damit gemeint ist. Mit dem Verhalten der Außenverteidiger jetzt in den letzten Testspielen ist es so gewesen, dass da die St. Pauli mit einer Viererkette gespielt hat, beziehungsweise Erik Smith oder Hauke Wahl eben immer konstant im Sechserraum waren, was auch daran liegen kann, dass St. Pauli einfach die Spiele sehr, sehr dominant gestaltet hat und da gar nicht in die übliche Fünferkette zurückfallen musste, weil das gegnerische Team einfach zu keinem Zeitpunkt so Druck aufbauen konnte, dass das passieren musste. Aber was sie auf jeden Fall gespielt haben, ist, dass die Innenverteidiger dann relativ breit gezogen sind, also sich weiter nach außen bewegt haben, und die beiden Außenverteidiger, dann Ritzka oder Treu und Sayakas oder Günther ist das ja gewesen, Lasse Günther, der ja einen ganz guten Eindruck hinterlässt im Trainingslager oder beziehungsweise in den Testspielen auch schon. Die sind eben dann, haben so ihre Position außen aufgelöst und sind dann so in den Halbraum auf eine Höhe mit dem Sechser gekommen, also mit Erik Smith auf eine Höhe und sind dann so den Halbraum rein und das hat mehrere Vorteile. Zum einen ist das ein sogenannter 2-3-Aufbau, der dann gespielt wird. Ganz klassisch, das hat Darmstadt in der zweiten Liga schon vor 3 Jahren oder so haben die das gemacht. Das ist also tatsächlich ein ganz klassischer Aufbau. Bei Darmstadt vor 3 Jahren ist mir das mal extrem aufgefallen, weil die das ganz extrem umgesetzt haben und ganz pedantisch sozusagen unter Markus Anfang war das damals, glaube ich. Dadurch eröffnet man viele Optionen, also Passwege auf die Außenbahn, auf die offensiven Außenbahnen, die werden halt direkt möglich. Du hast halt für die Innenverteidiger, hast du 3 potenzielle Anspielstationen, also bildest sozusagen ein natürliches Dreieck mit den Innenverteidigern jeweils. Die Gegner müssen darauf reagieren, das heißt, du hast in dem Raum generierst du eine natürliche Überzahl, es sei denn, der Gegner geht massiv hoch ins Pressing, das ist ein Vorteil. Die Frage ist ja aber eigentlich eine ganz andere gewesen, ob dazu die richtigen Spieler im Kader sind. Und da würde ich sagen, Philipp Treu ist auf jeden Fall ein Spieler, der da genau reinpasst in diesen Raum, der technisch das mitbringt und deswegen wahrscheinlich auch momentan so ein bisschen die Nase vorn hat auf der Linksverteidigerposition. Bei Manos Sayakas, der kann das auch, der kann alles gefühlt. Das ist aber jemand, bei dem ich das auch gerne sehe, wenn der voll durchdreht nach vorne mit Tempo. Das wird ihm dann natürlich so ein bisschen genommen, wobei er dann natürlich, wenn der Pass auf die Außenbahn passiert ist, in Richtung offensive Außen, dann zieht er natürlich auch mit nach vorne. Das heißt, der hat dann auch den Raum, kriegt dann auch den Raum. Aber für diesen initialen Spielaufbau sind diese auflösenden Außenverteidiger, die dann ins Zentrum so ein bisschen reinwachsen, ist Philipp Treu auf jeden Fall der richtige Spieler. Bei Manos Sayakas, der kann das auf jeden Fall. Also der falsche Spieler ist er da nicht. Würde sagen, er ist, wenn er die Außenbahn hält, ist er vielleicht noch ein bisschen stärker.
Okay, lass uns mal auch in Anbetracht der Zeit, wir erreichen schon fast die Stunde Aufnahmezeit. So ein bisschen drauf gucken. Allgemein formationstechnisch. Es wurde die Frage gestellt, warum nicht 4-4-2? Da bist du eben bei der Frage mit Eggestein schon ein bisschen drauf eingegangen, ob man mit einer Doppelspitze agieren sollte. Gut, liebe Meckerecke, lieber Zwölf-Ulf, ich nehme das mit rein. aber die schottische Furche wäre halt ein 2-3-5. Also so wie man es, glaube ich, früher, ganz, ganz früher gespielt hat. Also einfach mit fünf Stürmern vorne.
Aber da siehst du das, ne? Also wenn man auf Twitter guckt, da hat er ja dieses Bild von der schottischen Furche gezeigt. Das ist dieses 2-3-Aufbau, ne? 2 Innenverteidiger, davor 3 Spieler und dann hast du 5 Offensive. Das ist zwar ein bisschen anders angeordnet. Normalerweise hast du dann die beiden Äußeren, sind relativ weit oben auf einer Höhe mit dem zentralen Mittelstürmer. Und dann hast du 2 Achter, die ein bisschen vorschieben in den Zehnerraum. Also mit 2 Zehnern spielst du dann sozusagen. Also dieses 2-3-5, diese Grundformation, was Ulf da als schottische Furche bezeichnet, was ja tatsächlich ein sehr, sehr altes, früher gespieltes System ist, das ist tatsächlich gar nicht so weit weg von dem, was St. Pauli dann im Aufbau gezeigt hat in den letzten Testspielen.
Ach, guck. Okay, also nicht als Grundformation, sondern dann im Ballbesitz, habe ich jetzt so
genau
richtig verstanden. Okay, wir haben noch mehrere Fragen bekommen, also auch die Frage nach Vierer- oder Dreierkette, ne, also warum lässt man dann, also möchte Sandy wissen, lässt man dann zu viele gute Innenverteidiger auf der Bank, wenn man nur mit Dreierkette spielt, in Anführungsstrichen? Wie würdest du, oder fassen wir doch einfach mal die Fragen nach den Formationen zusammen, wie würdest du St. Pauli in der Grundformation aufbauen?
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Ich habe dazu Anfang der Woche einen Blogartikel gemacht, weil das eben schon auffällig war, dass da mit einer Viererkette wieder in den Testspielen agiert wird. Ich hatte das aber schon ausgeführt, dass es vielleicht auch weiterhin eine Fünferkette ist, die aber wie eine Viererkette gespielt wird, weil St. Pauli eben so dominant war in den Testspielen bisher und gar nicht in diese Fünferkette zurückfallen musste. Es ist dann nämlich tatsächlich eigentlich nur, ich mache gleich noch einen extra Abstrich dazu, aber eigentlich ist es nur die Frage, ob Erik Smith oder Hauke Wahl, die werden diese zentrale Innenverteidiger-Libero-Position ja einnehmen, ob die im Sechserraum vorrücken oder nicht. Wenn sie vorrücken im Sechserraum, dann bildet sich ja natürlich so eine Viererkette und die können dann halt auch immer wieder zurückfallen. Dieses Zurückfallen hat man aber nicht gesehen, weil sie halt so dominant waren. Und habe ich aber auch in Umschaltmomenten, ist mir das jetzt nicht, vor allem beim letzten Testspiel, nicht aufgefallen, dass sie da damit reingefallen sind. Was noch der Unterschied ist, ist eben, dass sie mit zwei Stürmern gespielt haben. Also Amenido hat da relativ viel Spielzeit ja jetzt zuletzt gekriegt. Johannes Eggestein natürlich auch, David Otto, Andreas Albers. Da waren immer mindestens zwei, oder was heißt mindestens, da waren immer zwei von denen auf dem Platz. Das heißt, es war jetzt zuletzt, war das so eine Art 4-2-2-2, also mit zwei zentralen Sechsern, Marcel Hartl und Erik Smith waren das zum Beispiel, wovon dann Marcel Hartl dann meist nach vorne aufgelöst hat und dann zwei offensiven Außen und eben zwei Stürmern. Ich könnte mir vorstellen, also grundsätzlich, das hat funktioniert, St. Pauli hat wahnsinnig viel Druck aufgebaut, aber man muss sich immer noch die Frage stellen, was zur Hölle will man eigentlich machen, wenn Jackson Irvine wieder fit ist? Wo bringt man den denn unter? Bleibt er auf der Bank? Verdrängt er Marcel Hartl aus der Startelf? Unvorstellbar. Verdrängt er Erik Smith aus der Startelf? Unvorstellbar. Das sind, glaube ich, so diese drei Spieler, Smith, Hartl und Irvine, die man gar nicht rauslässt. Das heißt, um diese Achse musst du was rundherum aufbauen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das wieder zulasten des zweiten Stürmers geht. Und dann hat man eben Marcel Hartl und Jackson Irvine, die mit Erik Smith so eine Art Dreierkette bilden und dann wird das Ganze, entwickelt sich zu so einer Art 4-3-3, eben mit Hartl und Irvine als Achter, die dann extrem hochschieben bei Ballbesitz, weil man eben diese Außenverteidiger hat, die in Sechserraum vorschieben in den Halbraum und dann bildet sich zwar immer noch dieses 2-3-5, aber dann eben mit den beiden Achtern, die da hochschieben und eben nur noch mit einer Spitze und das müsste dann aber auch ein Wandspieler sein, also Albers, Maurides, Otto mit Abstrichen und eben nicht Eggestein, auch nicht Amenido.
Ja, dann können wir vielleicht noch die Frage, jetzt ist mir gerade das Fenster verrutscht, genau, die Frage auch wieder von Meckereck mit reinnehmen, der sich so ein bisschen fragt, ja, letzte Saison Dreier respektive Fünferkette, jetzt Viererkette in der Vorbereitung, dauerhafte Umstellung oder je nach Gegner, vielleicht auch Spielstandanpassung. Du hast ja auch gerade schon gesagt, so wie verschiebt man das und Wie könnte man das machen? Aber ist dann damit der FC St. Pauli der flexibelste FCSP aller Zeiten?
Ja, also wie flexibel er ist, weiß ich nicht. Grundsätzlich ist es ja so, dass man sagt, wenn Teams, die taktisch flexibel sind, denen sagt man ja immer so nach, die sind es deshalb, weil sie einfach noch nicht das System gefunden haben, mit dem sie gegen alle Teams bestehen können. Und St. Pauli hatte ja mit dem 5-2-3 hatten sie ja schon was, naja, mit dem sie ja 10 Spiele in Folge gewonnen haben. Also da hast du es schon gut. Umso bemerkenswerter finde ich das, was dann jetzt passiert, dass man eben dann doch noch was anderes probiert, dass man eben doch mehr in Richtung Viererkette denkt. Fabian Hützeler hatte ja auch gesagt, dass er so ein bisschen, ja, auch ein bisschen Endphasenverhalten trainieren will. Und St. Pauli, das muss man auch sagen, die haben so ein bisschen Probleme gehabt, auch gerade gegen tiefstehende Gegner dann doch das auch zu bespielen, da diese Dominanz, diese oder spieldominanter zu werden. Grundsätzlich glaube ich, dass dieses 5-2-3, dass das ein System ist, was man auf jeden Fall beibehalten muss, gerade wenn man eben einen Vorsprung verteidigen will, gegen Teams spielt, die selber sehr aktiv sind, die selber den Ball haben wollen. Da ist diese Fünferkette eben dann doch ein sehr gutes Mittel gewesen. Und Lösungen im Spiel mit dem Ball gab es in beiden Varianten, wobei gerade dieses Vorschieben, dass dann teilweise 5 Spieler da vorne sind, die sehr flexibel agieren, rotieren, das ist schon, das ist schon ein bisschen risikoreicher, aber eben auch, ja, effizienter vorne, beziehungsweise effektiver vorne. Also da kannst du wesentlich mehr mit erreichen, bist du nicht mehr ganz so abhängig von, ja, offensiven Einzelaktionen über die Außenbahn, die du aber ja natürlich auch immer noch hast, wenn man schaut, dass man mit Sinani, dass man mit Afolayan und Eliassad Spieler hat, die das auf jeden Fall können. Also flexibler ist man auf jeden Fall geworden. Mich wundert so ein bisschen, ich habe jetzt das eine Testspiel, da habe ich gar nichts von gesehen, weil das ja nicht übertragen wurde. Vielleicht haben sie da mit der Fünferkette ein bisschen was rumprobiert. Ich bin ganz gespannt auf Samstag, wo sie ja da so ein Doppelspiel machen, ob sie da auch zur Fünferkette mal wieder zurückkehren und da vielleicht ein bisschen mehr wieder probieren oder ob es tatsächlich dieses 4-3-3 jetzt eher so das System der Wahl sein soll. Ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Fabian Hützeler und das Trainerteam, dass die auch davon überzeugt sind, dass die Prinzipien doch relativ ähnlich sind zwischen den Systemen und dass es dann eben ja letztendlich nur eine Frage ist, ob Erik Smith oder der Sechser dann zwischen die Kette, also zwischen die beiden Innenverteidiger fällt und sich dann ja ganz natürlich wieder dieses 5-2-3 bilden würde. Kann ja auch sein, ob es ein 4-3-3 ist oder dann der eine Sechser, der eine zentrale Mittelfeldspieler zurückfällt, dann wird ja aus dem 4-3-3 ein 5-2-3. Also dafür habe ich aber zu wenig Defensivarbeit vom FC St. Pauli gesehen in den ersten Testspielen, weil sie einfach so dominant waren. Ne? Also das ist halt, ja, ist gut. Also St. Pauli ist ja in den Testspielen enorm stark, aber man hat eben noch nicht so viel gesehen zur Defensivarbeit.
Ich wollte gerade sagen, da müssten vielleicht andere Gradmesser erstmal kommen, um zu schauen, wie das so funktioniert. Dann würde ich mit der letzten Frage aus der Hörerinnenschaft schließen. Die fandst du auch auf Twitter persönlich ganz toll. Wenn du dir ein gruppen- oder mannschaftstaktisches Verhalten in bestimmten Spielsituationen oder Phasen einer anderen Mannschaft in Liga 2 der letzten Saison aussuchen könntest, welches würdest du bei uns implementieren?
Ja, also wirklich eine ganz tolle Frage. Da sind mir auch sofort einige eingefallen, einige Elemente von anderen Teams, die ich total spannend finde und die ich implementieren würde. Aber ich darf mir ja nur eines aussuchen. Ich muss trotzdem vielleicht 2-3 erwähnen. So dass,
ich glaube, das ist okay für Sandy.
Das Pressingverhalten von Heidenheim, dieses Konzentrierte, dieses auf den Punkt, alle wissen, was sie tun. Heidenheim ist ja kein Team, was dauerhaft hochpresst, sondern punktuell. Aber wenn die hochpressen, dann knallt es da richtig. Ne? Und dann wird es richtig, richtig, richtig eng und unangenehm für die Gegner. Da gehe ich auch von aus, dass die in der ersten Liga damit auch Erfolg haben werden und da doch den ein oder anderen etablierten Erstligisten echt vor Probleme stellen werden, weil das einfach so ein krasses Pressing ist, was die dann aufziehen. Das ist etwas, was dem FC St. Pauli tatsächlich auch gut tun würde. Ne? Die haben ja mit diesem Fünferblock im Pressing, der sehr ja auf Zentrum fokussiert war, haben sie ja ganz gut gearbeitet, haben selten sehr hoch gepresst. Und das ist so ein Element, an dem die jetzt auch in den Testspielen ein bisschen gearbeitet haben, dass sie viel hochgepresst haben. Da ist so, ja, es waren die Gegner jetzt vielleicht auch noch nicht so, dass man sagt, so, wow, das ist ein Gegner, der sich da mal eben rausspielen kann oder das überhaupt versucht, sich da dann sauber rauszuspielen. Aber dieses extreme Pressing von Heidenheim, das ist schon etwas, was ja, was so in der Spielsituation, in der Defensivarbeit, in der Phasen teilweise, was ganz cool wäre für St. Pauli, wenn die das so übernehmen könnten. Was ich auch total gern übernehmen würde, ist das, was Paderborn spielt, und zwar offensiv. Diese krassen Bewegungen, die haben ja auch mit relativ viel Rotation gearbeitet, haben vor allem hinten raus sehr breit gezogen mit ihrer Dreierkette, haben da sehr, 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 sehr mutig aufgebaut, aber dadurch auch viele Optionen gehabt, viele Optionen gewonnen und ja, wirklich vor allem zu Saisonbeginn ja richtig tollen Fußball gespielt. Das habe ich sehr genossen, das anzuschauen. Und das ist auch etwas, wo man sich mit Sicherheit noch was abgucken kann. Da muss man aber natürlich dazu sagen, bei St. Pauli wurde eben auch richtig guter Fußball zeitweise gespielt. Das war auch schon richtig cool. Also wenn, dann würde ich mich wahrscheinlich doch für das Heidenheimer punktuelle hohe Pressing entscheiden, was dem FC St. Pauli sehr gut tun würde.
Okay, ich hätte sonst gesagt, vielleicht ein Hybrid aus Heidenheim und Paderborn, also Heidenborn oder so, wäre vielleicht dann das Mittel zur Wahl gewesen. Okay, dann haben wir die HörerInnen-Fragen, glaube ich, soweit abgearbeitet. Es kamen jetzt noch so ein paar im Verlauf unseres Gesprächs dazu, aber ich glaube, das haben wir, also da ging es auch um Stürmer-Duos und so, da hast du ja schon einiges zu gesagt und auch das Wegfallen von Paccarada haben wir angesprochen, dass das vielleicht auch eine Chance sein kann, hattest du thematisiert. Von daher, ja, die GesprächspartnerInnen der gegnerischen Vereine und auch die Kollegen vom VDS NDS mussten sich überlegen, welche Hausaufgabe sie denn dem Verein in der kommenden Saison aufgeben. Gibt es da was du dem FC St. Pauli diesmal aus taktischer Sicht noch aufgeben würdest? Wo muss man da noch vielleicht noch ein bisschen aus deiner Sicht dran arbeiten in der kommenden Saison?
Ja, das ist das Spannende. Das hat Fabian Hürzler selber gesagt auf dieser Presserunde zum Saisonabschluss. Endphasenverhalten. Das ist tatsächlich etwas, was so ein Problem war bei St. Pauli. Das hat man so in den Spielen gegen Paderborn sage ich schon, gegen Braunschweig, als sie zurücklagen, hat man das gesehen, dass sie eben dann gar nicht so unbedingt noch die letzte Patrone in Lauf bekommen haben zum Ende des Spiels.
Und dann, also Endphase meint wirklich die letzten Minuten vor Schlusspfiff oder auch, weil das ist mir auch ab und zu aufgefallen, auch die Phase kurz vorm Halbzeitpfiff, also wo man auch ab und zu mal auf Deutsch gesagt gepennt hat.
Ja, ich meine vor allem dann tatsächlich die letzten 15 Minuten eines Spiels, wo eben auch viele Beine schon müde sind, wo häufig Teams dann auch taktische Konzepte echt über den Haufen werfen, weil sie das nicht mehr halten können, weil sie die Laufwege nicht mehr halten können und es dann viel mehr um individuelle Dinge geht. Und das ist ja auch einfach ein, also manchmal muss man auch eben einfach einen langen Ball da vorne reinspielen und sich gut positionieren und so. Und da dieses Verhalten oder vielleicht ein bisschen schneller vorne reinkommen, ein bisschen mutiger sein, ein bisschen mehr Risiko gehen, aber das auch richtig abwägen, das hat dem FC St. Pauli vielleicht ein bisschen gefehlt. Und da zähle ich dann tatsächlich auch so ein Spiel wie gegen Braunschweig, zähle ich da rein, wo das eben nicht ganz so gepasst hat. Wo sie das Endphasenverhalten gut hinbekommen haben, war immer vor dem eigenen Tor, also in der Defensivarbeit, das haben sie immer gut hingekriegt. Aber gerade wenn sie zurücklagen oder es noch unentschieden stand, dann ist es dann doch so, dass ich sagen würde, ja, da muss das Endphasenverhalten, das könnte noch ein bisschen besser werden. Also das ist so die Hausaufgabe, die man denen mitgeben kann. Die Hausaufgabe, die Fabian Hützler mit Sicherheit hat, ist, den Kader zu moderieren, davon zu, im Vergleich zu von vor ein paar Jahren, als sich im Grunde der FC St. Pauli mit seiner Startelf selber aufgestellt hat, weil es einfach dahinter einfach keine Breite gab im Kader, der keine Tiefe hatte, um da mal zu reagieren, vielleicht auf Spielsituationen, oder da war einfach klar, wenn da gewisse Spieler verletzt fehlen, die sind nicht zu ersetzen. Und wir haben ja jetzt über die einzelnen Mannschaftsteile schon gesprochen, offensive Außenbahn, die Innenverteidigersituation ist unfassbar krass. Zentral hatte ich auch schon gesagt, Irvine, Hartl, Smith, da kannst du eigentlich niemanden draußen lassen. Aber was machst du mit Hauke Wahl? Was machst du mit Medic? Was machst du mit Carol Metz? Was machst du mit David Nemeth? Die können ja nicht alle auf dem Platz stehen zeitgleich. Das haut ja einfach nicht hin. Das heißt, und das sind alles, muss man auch sagen, das sind alle Spieler, die auch einen Anspruch haben zu spielen. Und das musst du auch erstmal, ja, moderieren können, ne? Also da eine Lösung finden, auch mit Spielern, ja, auch die Spieler, die nicht spielen, irgendwie, ja, man sagt ja immer so schön bei Laune halten, aber es ist ja wirklich so, dass wenn da gerade vielleicht auch der ein oder andere Spieler, der in der letzten Saison ein Stammspieler war, und zwar in der Rekordrückrunde ein Stammspieler war, der sich dann jetzt vielleicht ein bisschen umguckt und sagt, hä, wieso spiele ich denn nicht mehr? Ich habe doch irgendwie gute Leistung gebracht. Das muss man, also da muss man, glaube ich, ja, auch eine gute Ansprache finden als Trainer. Dass es vielleicht so eine, ob es eine Hausaufgabe ist, weiß ich nicht, aber das ist so ein potenzielles Problem, was man schon sieht. Ist aber eigentlich eine sehr schöne Sache, dass man sagt, ja, das ist ein Problem, der Kader ist zu gut, ist zu breit aufgestellt. Ist eigentlich ganz schön.
Ja, Luxusprobleme, die wir lange nicht kannten hier bei uns. Also ich weiß auch, ich bin noch nicht so lange dabei wie du, aber es gab auf jeden Fall auch Zeiten, wo ich gedacht habe, okay, wenn der jetzt runter muss, das Backup ist jetzt vielleicht nicht gerade das, was mich jetzt in Sicherheit wiegt, sondern, also das war jetzt in letzter Zeit auch wirklich auch immer so, dass, wo ich gedacht habe, okay, ja gut, dann wechseln wir halt, das wird schon nicht eklatant schlechter werden und vielleicht sogar in manchen Fällen sogar besser. Gut, die, ja,
ich habe noch eine tolle Frage hier jetzt gerade auf Twitter gesehen.
Ja, dann hau raus.
Ja, hier, welchen Ex-Spieler würdest du gerne zurückhaben? Wo und in welcher Taktik soll er in der aktuellen Mannschaft spielen?
Oh, er hat die Frage gefunden. Ich hatte gedacht, ich hätte das Spielersegment schon abgeschlossen. Okay, aber ja, hau raus. Mach gut.
Ich muss ja erstmal drüber nachdenken. Welchen Ex-Spieler würdest du denn gern zurückhaben? Das kann ich so einfach.
Also tatsächlich kursierte jetzt ja wohl vor ein paar Tagen oder vor zwei Tagen oder so, wurde Simon Mackinock in Hamburg gesehen. Das ist zum Beispiel ein Abgang, den ich damals nicht verstanden habe, aber den ich einfach als Menschen irgendwie toll fand und den würde ich gerne wieder hier sehen. Aber das ist auch nur wirklich der erste Name, der mir aus dem aktuellen Bezug irgendwie einfällt. Aber da gäbe es sicherlich verschiedene Namen, die man nennen könnte. Also Mats Mölle-Dali, finde ich, ist, glaube ich, immer noch unglücklich in Nürnberg, wobei er wahrscheinlich auch mittlerweile, weiß nicht, wie du das siehst, aber mittlerweile auch nicht mehr in das System passen würde, was bei uns gespielt wird, oder ob du mir darüber sprechen würdest. Das wäre jetzt so zwei Namen, einfach aus, aber das hat keinen taktisch-spielerischen Bezug, sondern einfach, also spielerisch vielleicht so ein bisschen schon, aber auch vor allem menschlichen Bezug. Jetzt hast du vielleicht ein paar Minuten Zeit gehabt oder Sekunden Zeit gehabt, zu überlegen, wen du nehmen würdest und einzuschätzen, was du zu meinen beiden Namen sagst.
Ja, also bei Mats Möller-Daly stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also der wird auch Probleme haben, jetzt gerade in das aktuelle System reinzukommen. Der wäre eigentlich so für diese Hartl-Irvine-Position, wenn die tatsächlich so im Achterraum sind, da wäre er eigentlich, würde er eigentlich gut hinpassen, aber muss man auch dazu sagen, dafür ist er einfach zu torungefährlich. Und St. Pauli baut ja auch auf diese Torgefährlichkeit von den beiden, von Hartl und Irvine, und hat damit ja auch Erfolg gehabt. Die haben ja auch oft getroffen letzte Saison. So ein Spielertyp wie Simon Mackinock hat man natürlich mit Maurides und Albers gerade im Kader. Menschlich, klar, ist das natürlich nochmal was anderes. Und gerade so diese, ja, also die Kombination, wenn Mats Möller-Daly da wäre, James Lawrence passt da ja auch menschlich rein, Jackson Irvine und Simon Mackinock, das wäre schon ganz cool, die mal alle zusammen zu haben, aber dann wird es wahrscheinlich irgendwann auch vielleicht ein bisschen zu flauschig. weiß ich auch nicht. Ja, Spieler, die interessant sind. Also ich finde, Henk Fehrmann war immer noch einer der am meisten unterschätztesten Fußballer überhaupt. Was der technisch drauf hatte, war fantastisch. Und der konnte, obwohl er dann ja trotz seiner Körpergröße eher Kopfball schwach gewesen ist, war trotzdem ein guter Wandspieler, weil er hat dann die Bälle, ja, der hat halt einfach nicht per Kopf genommen, sondern er hat sie einfach mit dem Fuß dann runtergeholt, weil er das einfach konnte. das fand ich schon gut. Und ja, also diese Neunerposition, diese zentrale Neunerposition, die fehlt ja auch noch ein bisschen im Kader, beziehungsweise da ja, bin ich nochmal gespannt. Bei Andreas Albers weiß ich nicht so ganz genau, das kann ich nicht so ein bisschen, kann ich nicht so gut einschätzen, wie gut der funktioniert. Bei Maurides, das ist natürlich eine komplette, eine komplette Blackbox, da weiß man gar nicht, was da drin ist sozusagen. Der hat ja auch nicht viel gespielt in der Rückrunde und man weiß auch nicht, wann er fit wird. Das heißt, so diese Neuner-Position, das fehlt noch so ein bisschen. Das heißt, ich würde wahrscheinlich eher so in die dahin gucken, was für große Neuner beim FC St. Pauli gespielt haben, die dann reinpassen würden. Genau. Also, aber ja, ich könnte noch eine halbe Stunde darüber reden, welche Spieler ich alle wieder gern zurückhaben will. Ich meine, Viktor Gyökeres, den Signature-Move, den er hat, das ist natürlich auch etwas, was perfekt in das System momentan passen würde. Der wäre geboren für die offensive Außenbahn. Von da, wie er dann da reinzieht und dann von links reinzieht und dann ja nicht zu verteidigen, wie er dann mit rechts ins lange Eck abschließt. Da kannst du quasi nichts gegen machen, aber der hat sich ja jetzt für 25 Millionen oder so wechselt der jetzt nach Lissabon. Da konnte St. Pauli jetzt nicht ganz mithalten,
glaube ich. Nee, der ist mittlerweile außerhalb unserer Reichweite, ja.
Ja, aber ich meine, das hat man halt auch damals schon gesehen, ne? Rio Miyaichi wäre auch der mal fit, wenn der mal wirklich 2-3 Jahre richtig fit gewesen wäre. Und
das der mal mit den Glasknochen, ja.
Ja, wenn das System dann auch mal so jetzt so passen würde, so wie es jetzt vielleicht ist, das wäre auch nochmal spannend gewesen. Also der auch ordentlich torgefährlich war, also das wäre auch mal toll gewesen, den in voller Blüte zu sehen. Aber das hat man, glaube ich, gab es einfach nie. Also diesen Moment gab es einfach nie und das ist einfach total bitter, was für, also, naja. Ich schweife ab.
Das stimmt wohl, aber ich glaube,
auch da könnte eine tolle Frage. Also da kann man ja ewig drüber sprechen.
Ich wollte gerade sagen, also die kann dann jetzt leider ein bisschen zu spät rein, um da jetzt noch ausführlich drüber zu sprechen. Aber vielleicht könnt ihr ja einfach in die Kommentare, wenn das hier erscheint, mal schreiben, wen ihr euch so gewünscht hättet. Wenn das erscheint, das wird kurz vor dem Eröffnungsspiel gegen Tel Aviv sein, dann wird der Kader ja hoffentlich schon weitestgehend feststehen, auch wenn dann immer noch über einen Monat Transferfenster offen ist. Aber da könnt ihr ja immer noch Wünsche äußern, wen ihr euch so gewünscht hättet. Lieber Tim, lass uns langsam mal zum Schluss kommen. Weiß nicht, ob man die Frage oder den Schlusssatz, den du ja selber reingebracht hast für die Gäste und Gästinnen der anderen Vereine und auch für die Kollegen vom VDS NDS. Wann wäre es denn aus taktischer Sicht eine erfolgreiche Saison für den FC St. Pauli? Das ist ja dein Schlusssatz, den du dir selber überlegt hast.
Ja, stimmt, aber aus taktischer Sicht ist natürlich ein bisschen, vielleicht ein bisschen anders die Antwort. Ja, also ich glaube, dass der FC St. Pauli schon, das haben wir jetzt die Testspiele gezeigt, schon ein spieldominanteres Team nochmal werden möchte. Das heißt, aus taktischer Sicht ist es mit Sicherheit eine erfolgreiche Saison, wenn man eben die Spiele auch dominiert und das auch schafft, den Gegner sein eigenes Spiel aufzudrücken, durchzudrücken, gerade auch gegen Teams, die selber Fußball spielen wollen, selber den Ball haben wollen, es eben schafft, ihnen nicht den Ball zu überlassen, sondern viel selber den Ball zu halten. Das ist, glaube ich, so. Dann ist es eine erfolgreiche Saison. Und damit kommt dann eben, wenn man eben diese Lösung findet, was das ja bedingt, wenn man viel den Ball hat und den auch gut in seinen eigenen Reihen hält, dann wird man, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man sich, wie sagt es Fabian Hürzeler so schön, dass man sich kein Gegentor fängt und die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass man auch selber mal eins trifft. Und deswegen ist es dann auch eine erfolgreiche Saison. Und sonst muss man ehrlich sagen, zweimal Platz 5, der Kader wurde zusammengehalten. Die bei Hertha weiß man nicht, wie stark die sind. Beim HSV, klar, der investiert wie blöd. Was haben sie die letzten 5 Jahre auch gemacht? Schalke, klar, die sind stark. Aber wenn man sich anschaut, Heidenheim hat über Jahre eben auch da oben mitgespielt, wie es St. Pauli jetzt auch seit 2 Jahren macht, seit 2,5 Jahren im Grunde. Darmstadt hat auch oben mitgespielt, auch über einen längeren Zeitraum. Und das ist einfach, die zweite Liga hat das einfach gezeigt, dass diese Kontinuität, die zahlt sich aus. Und St. Pauli schafft es ja anscheinend jetzt, auch durch den Sommer zu kommen. Und klar, Paccarada und Daschner sind weg, aber sonst sind einige Spieler, denen man sagen würde, ja, die könnten vielleicht auch schon jetzt in der Bundesliga spielen. Die bleiben ja anscheinend da und Stück für Stück ist der Kader da einfach in der Qualität massiv erhöht worden. Und ich sag mal so, es ist nicht unwahrscheinlicher geworden, dass wir uns in Richtung Aufstieg bewegen. Also ich habe total Bock auf die neue Saison, das wollte ich damit eigentlich nur ausdrücken.
Das hat man, glaube ich, rausgehört, aber das Wort Aufstieg selber möchtest du nicht in den Mund nehmen. Nur die Wahrscheinlichkeit wurde erhöht, dass man da wieder drum mitspielt.
Ja, ich meine, da muss man halt, also es muss halt einfach unfassbar viel zusammenpassen. Vom Spielerischen her, von der Kreativität her, von der taktischen Idee auch, hätte ich gesagt, muss der SC Paderborn aufsteigen letzte Saison und nicht Heidenheim, die einfach überperformt haben, aber die einfach mal dran waren, weil die seit Jahren immer auf diesem Level spielen. Und das sieht man eben dann auch daran. Ne? Du kannst immer einen guten Kader haben, du kannst, also damit erhöhst du halt die Wahrscheinlichkeit aufzusteigen. Ob dann alles in der Saison so zusammenläuft, du musst gut durchkommen mit deinem Kader, du musst, was Verletzung angeht, du musst das Glück haben, dass andere Teams, die ähnlich stark einzuschätzen sind, dass die eben Probleme haben, sei es mit dem Trainer, mit dem System, dass die auch mal ein bisschen Pech haben und selber ein bisschen Glück hat. Hatte Darmstadt auch jetzt in der letzten Saison, hatten die auch einfach unfassbares Glück zwischendurch, haben Spiele gewonnen, die sie nicht hätten gewinnen sollen, dürfen, können, müssen. Und Heidenheim sowieso. Aber das ist dann trotzdem, würde ich sagen, das ist verdient, wenn du eben dann da bist und alle die Rahmenbedingungen schaffst, um eben oben mitzuspielen. Ob dabei dann ein Aufstieg herauskommt, das ist dann eben, ist schwer vorherzusagen, aber du musst halt, du hast halt bei St. Pauli sind alle Gegebenheiten momentan dafür vorhanden, dass du eben da in den Top 6 mitspielst. Und wenn du immer in den Top 6 mitspielst, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben auch total hoch, dass du mal 1, 2, 3 da belegst. Und genau, deswegen, also ich nehme das Wort Aufstieg natürlich in den Mund, ich will auf jeden Fall aufsteigen und ich würde auch sagen, die Chance ist dieses Jahr oder zur neuen Saison wahrscheinlich größer als letzte Saison, weil da viel im Kader auch passiert ist. Vorletzte Saison, oh, da war man schon ganz schön nah dran, da hat man aber diese Kadertiefe, die St. Pauli jetzt hat, die hat man damals nicht gehabt. Das muss man auch sagen. Wenn da Spieler ausgefallen sind, dann konnte man das nicht so ersetzen. Also da ist das schwer gefallen. Als Kofi gefehlt hat, da hat Kofi gefehlt und der hat ein richtiges Loch im Kader gerissen. Und jetzt gibt es, auch wenn es unfassbar wehtun würde, aber wenn Erik Schmidt ausfällt, dann ist Hauke Wahl da. Wenn Jackson Irvine ausfällt, dann hast du auch im Zweifel immer noch Connor Metcalf, der da rauf kann. Wenn Afolayan auffällt, dann hast du Sinani, dann hast du Saad, dann hast du auch schon wieder Connor Metcalf da drin. Das heißt, du hast für die Position hast du echt diese Kadertiefe und die brauchst du halt über die Saison. Und deswegen, ja, kann man sich das jetzt selber zusammensetzen, was ich mit was für Erwartungen ich an die Saison rangehe.
Und ich finde, mit diesen Erwartungen kann man, ja, da dieses das letzte Segment die Saisonvorschau sein wird, kann man das nicht schöner beenden. Wir steigen mit Tim in den Hype-Train und hoffen, dass das alles so kommen wird und dass da die Faktoren zusammenspielen, die entscheidend sein können. Und entscheiden könnte ja auch einfach sein, dass man einfach mal, weiß ich nicht mehr, welcher von den Kollegen es war, aber dass man sich einfach mal, ja, dass man einfach mal beide Runden solide spielt und in beiden Runden Punkte holt. Und ich glaube, dann, ja, wäre das von der Rolle, die man im Aufstiegskampf spielt, schon ganz gut, anstatt sich immer auf eine Halbserie verlassen zu müssen. Lieber Tim, ich danke dir für deine Einschätzung. Ich danke auch allen HörerInnen, die Fragen eingesendet haben. Davon lebt auch vor allem dieses Segment, weil die könnte ich mir gar nicht alle aus den Fingern saugen, ehrlich gesagt. Ich könnte auch einfach natürlich sagen, hier, Tim, hast du 90 Minuten und leg los. Aber es soll ja auch ein Dialog sein. Von daher danke dir, Tim, und viel Spaß in der kommenden Saison.
Ja, das wünsche ich dir auch.
Danke euch fürs Zuhören. Debbie schmeißt euch gleich noch aus der Saisonvorschau raus und ja, habt alle viel Spaß in der Saison. Macht's gut.
Ciao.
Damit endet der letzte Teil der diesjährigen Ausgabe von Müller-Thun Meets. Yannick und ich bedanken uns fürs Zuhören, die rege Beteiligung an der Gestaltung der einzelnen Gespräche und natürlich bei allen Gästen, ohne die ein solches Format nicht möglich wäre. Wir wünschen euch eine tolle Saison. Forza St. Pauli!